Ich muss ja kurz sagen, also dieses Harry Potter Lego hat mich nie so gerockt. Und weißt du warum?
Warum?
Weil das die Modelle aus den Filmen waren. Und die fand ich ja immer irgendwie also, so
nicht
eher...
Nicht deiner Fantasie entsprechend.
Nee, die haben die, meine Fantasie immer so, als ob du sie so stutzt, wie so ein Bonsai.
Verstehe.
Das fand ich bei den Harry... Ich habe den Ortank habe ich von Herr der Ringe. Den fand ich ganz geil. Ja. Das fand ich anders. Aber diese, da gibt es ja auch gerade dieses neue Hogwarts. Und ich so, nee, ist nicht so meins.
Ich finde, das ist aber mega tolle Details hat.
Das haben die ja oft, aber echt, was denn da?
Na, ich fand es einfach schön. Also wir haben einfach geguckt und ich fand es alles sehr detailliert und man hat echt die Zimmer alle erkannt, was in welchen Zimmern los ist. Also auch die einzelnen Lehrzimmer sozusagen.
Jetzt, wo du das sagst, muss ich vielleicht doch nochmal.
Also es gibt zwei verschiedene. Es gibt einen, der ist nicht so detailliert, ein bisschen kleiner und ein super detailliertes Großes.
Der ist ja relativ neu jetzt, ne?
Ja, genau.
Riesen.
Genau.
Okay.
Mist. Wenn ihr euch wundert, was ihr hier gerade mit anhören müsst, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Wiedersehen macht Freude, WIMAF, unserer großen Jahresabschlussfolge, denn es gibt mehrere Dinge heute zu feiern. Es ist Silvester, das heißt, das Jahr ist zu Ende. Wir besprechen heute den allerletzten Teil der Harry Potter Reihe, nämlich Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2, also Harry Potter 7 Teil 2, der ja der einzige Teil, der gesplittet ist. Diesen Film wollen wir heute besprechen in unserer Harry Potter-Reihe. Wir haben jetzt den ganzen Dezember dafür benutzt, nur Harry Potter zu gucken und zu besprechen. Und heute ist es endlich soweit. Wir sind fertig, wir sind durch. Der letzte Film aus der Reihe wird besprochen. Dann haben wir alle Harry Potter-Filme hier bei WIMAF besprochen und gesehen. Das habe ich nicht alleine gemacht, sondern zusammen
mit... Doch, das hast du schon alleine gemacht.
The world's most...
most verstellten Stimmen hast du alleine gemacht.
Du hast dich auch nie so alleine gefühlt wie in der Zeit.
Also... ich habe das gemacht und Gott sei Dank nicht alleine, sondern zusammen mit dem besten Gesicht der Welt, Maria Lorenz. Herzlich willkommen.
Maria Lorenz, das Gesicht. Steht übrigens auf meiner Visitenkarte und das aber kursiv, weil es ist das Gesicht.
Das Gesicht. Ja.
Ich wurde übrigens, habe ich mal erfahren, später nach der Schule habe ich das erfahren, von anderen Leuten, die auch mit mir in meine Oberschule gegangen sind, Comic-Gesicht genannt.
Was nicht stimmt, sondern das bist für
es
mich
ist schon
bist du
real. Es ist schon ein reales Gesicht.
Ja, nee, und zwar war die Idee dahinter auch, dass es eigentlich keine Beleidigung ist, sondern dass es sehr speziell ist und man sich immer daran erinnert, wurde mir erklärt. Und ja, Frieda, ich meine dich.
Du bist mein absolutes Lieblingsgesicht. Ich könnte jeden Tag in dieses Gesicht reingucken.
Ich geh mal gut, ich komme gleich wieder, okay?
Und wir haben noch einen Gast hier, mit dem wir auch letzte Woche hier schon gesprochen haben. Und er ist immer noch hier. Und darüber freuen wir uns sehr. Er ist, Worte reichen nicht aus, um diesen Mann und seine dutzendfachen Talente zu beschreiben. Er kann alles, er macht alles und er ist immer für euch da. Herzlich willkommen, Uke Bosse.
Hallo!
Die Stimme der Unvernunft.
So, jetzt habe ich erst die Einführung gemacht. Ach so, es ist auch die letzte Folge des Jahres. Und
es ist auch eine sehr traurige Folge, weil es ist nicht nur, es ist die letzte Folge des Jahres und wir machen eine zweimonatige Pause.
Das stimmt, aber eine Folge wird es ja noch geben.
Warum?
Jetzt Anfang Januar gibt es noch, bevor es in die große WIMAF-Pause geht okay. Und nachdem ich jetzt 7 Teile Harry Potter gucken durfte, wird es noch natürlich, damit ihr nicht ganz so traurig in die Pause geht, wird es noch eine Folge
Das ist nicht besprochen.
Geben. Na klar ist das besprochen.
Das ist überhaupt nicht besprochen.
Als nächstes gibt es hier noch eine Folge,
okay,
meine Freundin.
Okay, dann gibt es noch zwei Folgen, weil wir machen ja auch noch mal eine Eulenpost nach den letzten.
Meine Freundin,
ich verstehe gar nichts mehr, wie viele Folgen gibt das denn jetzt?
Oh mein Gott, warte mal, achso, noch ein Post. Ja, und dann machen wir aber noch ein.
Was viele nicht wissen, dass diese Folge jetzt gerade ein Audio-Escape-Game ist. Wird Uke jemals aus dieser Folge rausfinden? Okay, also es gibt noch eine Eulen. Lass uns konzentrieren. Ja. Es gibt noch eine Eulenpost, ja, okay. Es gibt noch eine Lindy.
Ja.
Leider.
Ja.
Und dann ist aber, wir kommen dann
die
im
Lindy
März.
Die Lindy ist
wieder.
Die letzte. Die Lindy ist dann erstmal. Und dann machen wir erstmal eine Pause, weil dieses WIMAF Das ist unser absoluter Lieblingspodcast. Wir haben den ja dieses Jahr gestartet. Es macht so einen Spaß, vor allem weil eure Resonanz wirklich der Hammer ist auf diesem Podcast. Ich finde es echt total krass, was wir hier mit euch zusammen irgendwie erschaffen konnten.
Aber wir haben uns ein unfassbares Logistik-Ei damit gelegt.
Das haben wir. Und deswegen müssen wir kurz ein bisschen durchatmen und brauchen kurz ein bisschen Luft, damit wir auch wieder Folgen sammeln können, Gäste sammeln können und irgendwie auch wieder neben Beamer ein normales Leben führen können. Und das irgendwie ein bisschen, sich ein bisschen besser koordinieren lässt. Ich, weil wir gerade immer sehr
will man wirklich ein Leben,
wie sagt ohne man, Beamer? Knopf auf Stein.
Ich glaube nicht.
Die nächste Info ist, was viele nicht wissen, ist, dass die 2 Monate, die wir nicht senden, macht Uke alleine weiter.
Kein Problem, Freunde. Ich gucke auch alle Lindenstraße-Folgen für dich in der Zeit.
Oh, okay, cool.
Ich mache das auch mit verstellten Stimmen, das ist auch kein Problem. Nee, ist wohl ein Problem. Ich muss mich da noch ein bisschen reinarbeiten.
Naja, ich merke das, aber du schaffst das.
Ich werde mich dann hier vielleicht
ich
kurz
einlisten. Ich fand, du klangst schon wie ich.
Ja. Ja, so. Lindenstraße mag ich nicht. Nee.
Ich bin der Bösewicht aus Police Academy.
So viel zur Orga, jetzt aber zur Folge. Und da heute Silvester ist und da es das Finale ist und da es Harry Potter ist, habe ich ja schon versprochen, dass ich Uke und mir, Maria hat keinen Bock drauf, besondere Getränke besorgt habe. Besonderes Bier. Aber ich hab nicht geflunkert, aber ich habe einfach nicht alles erzählt, denn ich habe uns auch ein paar kleine Schnäpschen besorgt.
Oh je.
Und die hole ich erstmal raus.
Oh je, Uke muss übrigens doch morgen früh arbeiten. Oh.
Uke kam mit den Worten hier rein. Dobby, ja, heute aber nicht so trinken.
Nicht so gut.
Hier, für jeden von uns einen Dreierpack.
Oh.
Wiener Likör-Spezialitäten.
Oh.
Da ist ein Schokobananenschnaps, ein Manna-Schnaps und ein Rum-Kokos-Schnaps
Wiener Kopfschmerz-Spezialitäten.
Also sind so kleine Schnapsfläschchen.
Ist ja nur ein Pilot und hängt ja gar nichts von ab.
Das sind aber auch relativ große kleine Flaschen.
Das sind ganz schön große Flaschen. Oh.
Aber jetzt pass
auf. Harry Potter, ja. Dobby, oh.
Ist es immer noch ich, Uke?
Dobby.
Jetzt kommt das Besondere.
Oh.
Hier ist das Bier vom Otterkringer Brauwerk. Das Bier heißt Schnittenfahrt. Das ist ein Imperial Baltic Stout.
Uke?
Ich habe ein Sixpack und ich mach mal hier gerade auf.
Aber Moment mal.
Auch.
Erstens, es ist in der Farbe von Dolores Umbridge, wie übrigens auch Nils.
Stimmt.
Zweitens, kommt er nicht durch die Pappe mit seinen scharfen Fingern. Drittens, steht da dasselbe drauf, was da auf dieser Tüte drauf steht.
Ja, wir waren gestern in einem Manna-Shop.
Ja, es ist auch von der Firma Manna, die diese Napolitaner-Waffeln macht.
Die machen jetzt auch Bier?
Und bei diesem Bier steht nämlich drauf, es ist Kreativbier. Und da steht drauf, Starkbier mit Vanille, Kakao und Waffeln.
Starkbier?
Aber mit Vanille, Kakao und Waffeln, Uke. Und da habe ich gedacht,
mega.
Das kommt doch der Harry Potter-Sache am nächsten.
Ziemlich nah auf jeden Fall. Es heißt Schnittenfahrt.
Ja, wegen den Manna-Schnitten. Und wir haben keine Ahnung, wie es schmeckt.
7,6%. Starkbier mit Vanille, Kakao und Waffeln. Es ist krass. Freunde, es ist krass. The Dark Arts, hier sind sie.
Soll ich dir dein Bier aufmachen?
Ja. Wieso blitzt du denn so? Nicht, also nicht. Ja.
So, hier mein Flaschenöffner übrigens.
Der immer so einen Tick zu lang geht.
Mir stand zu dir FC Köln.
Aber so ist das in Köln. Es geht immer alles ein bisschen zu lang.
Ich bisschen. Bin ja mit der Vermenschlichung dieser Idee zusammen.
So, Uke, zum Wohl.
Prost, lieber Nils.
Maria.
Maria, wieso alles trinkst gut? Du nicht?
Ich liebe euch. Ich muss auch früh arbeiten, nur dass ich streng bin. Aber das lernt man, wenn man mit Nils zusammen wohnt.
Naja, also Kakao, Waffel schmecke ich gar nicht raus, Vanille auch nicht.
Also es ist einfach normales was Bier, oder
Vanille
was?
Ein bisschen.
Nee, ich habe gerade, es zieht so ein bisschen, es zieht das Schokoladige schon leicht in die Nase hoch. Das finde ich ganz interessant. Ich schmecke die Schokolade mit der Nase.
Ich Maria hat ein super unzufriedenes Gesicht nach diesem Schluck, muss man sagen.
Nee, der Geschmack kommt mir so bekannt vor. Es ist halt wirklich einfach so Starkbiergeschmack, ne?
Ja, Starkbier ist ja generell so süß. Aber doch, ich spüre so einen Hauch von Schokolade. Aber ich spüre jetzt nicht diese Waffeln. Vielleicht können wir die da noch ein bisschen reinbröseln.
Vielleicht kommen die, vielleicht haben die sich am Boden abgesetzt. Stimmt, und kommen erst müssen. Mit dem
Habt
letzten
ihr
Schluck. Ja, ein bisschen enttäuschend. Da wurde mir mehr versprochen.
Ich habe instant Kopfschmerzen. Direkt einen Kater davon gekriegt.
Naja, wie dem auch sei. Das ist auf jeden Fall unsere Versorgung für die letzte Folge.
Gib mir mal die Fläschchen, ich will mal gucken, was das ist.
Maria guckt jetzt die
Schnäpschen
an.
Da wart ihr gestern, oder was?
Da waren wir, ja, die haben so einen Laden hier. Ich bin ja ein großer Mannerschnitten-Fan.
Ja.
Und es gab einen Laden, von dem habe ich diese Dinge gefunden und dann mich sehr gefreut.
Das ist im Prinzip so ein Manner-Merch-Laden. Da gibt es dann halt wirklich alles von denen. Also auch von Koffer, also Reisekoffer über irgendwie Handtücher und also
das echt geht alles. Bestimmt weg wie warme Semmel bei denen, wa?
Wie warme Schnitten.
Wie warme Schnitten, da kauft man sich, da geht's einmal zack, zack, ist das wieder vorbei. Ja, warum nicht?
Ist das eklig.
So Longtail. Also es gibt für alles eine Zielgruppe, das ist doch wieder der Beweis.
Ja, es gibt für alles Nils.
Ja,
ich wollte gerade sagen, bei dieser Gruppe. Immer wenn Leute sagen, es gibt für alles eine Zielgruppe, dann bin seltsamerweise super oft ich gemeint.
Ja. Ja.
Sagen Sie mal, wollen wir den Laden aufmachen? Ja, dieser Nils Buckelberg, der wohnt ja in der Gegend. Ja, kein Problem, haben wir schon mal.
Aber die Miete locker drin.
Ja.
So, okay, Leute.
Kommen wir zum Finale Furioso.
Ja.
Ich habe extrem wenig Notizen bei diesem Film.
Ich habe auch wenig Notizen, weil ich echt wieder mal hingeguckt habe. Also so, wisst ihr, was ich meine? Mhm. Hier habe ich einmal das ganz groß stehen.
Nein.
Nein.
Und, aber da hast du mich wieder irgendeinen Quatsch gefragt.
Wegen Lorca.
Ach ja, stimmt.
Mal Lorca.
Findest du auch, dass Lorca der beste Star Trek-Captain ist?
Och, ist das, ist, behauptet Nils wieder, ne? Nils behauptet hin und wieder so krasse Sachen, wo man echt immer so denkt, was ist da, er hat so oft recht und hin und wieder ist einfach so mit 180 Grad und 200 Stundenkilometer in die falsche Richtung.
Ja.
Ich habe absolut nichts gegen Lorca, ich fand das alles
ich cool. Ich finde Lorca auch toll.
Ja.
Mir wird ja immer nachgesagt, dass ich den hasse, aber ich fand den super. Aber er ist halt nicht der beste Star
Trek-Captain. Nee.
Klar, wenn man den gut findet, dann ist er's.
Das ist keine Begründung, die man so gelten
lassen kann. Ich glaube, das kann halt auch nur jemand einfach so sagen wie Nils, der einfach nie Star Trek
kommt. Ja, ich habe die ganze erste Staffel gesehen.
Aber die
also nicht Staffel, sondern die ganze erste Serie. Alle Staffeln, was waren das? 3 Staffeln, glaube ich, oder so.
Das heißt, du hast also nicht unseren allerliebsten Flötenkapitän gesehen.
Den Picard, oder was?
Picard. So, ich glaube, wir sind jetzt hier auch angekommen.
Jan-Luc Picard.
So. Also wir setzen im
oder
Prinzip...
Oder Scott Bakula. Ist nicht Scott Bakula euer Lieblingskapitän?
Ja, genialer Typ. Wir setzen hier genau bei Harry Potter...
mein Bruder hat gesagt, guck doch mal diese 3 Folgen mit den Orkmans und ich krieg da richtig ein bisschen Pickel davon. Also wie furchtbar das ist. Und dass da selbst, weißt du, wo ich immer dachte, er ist ein geiler Schauspieler, Brent Spiner. Beim nochmaligen Gucken merkst du, nee, gar nicht mal so unbedingt. Und dann guckst du Enterprise und denkst, was ist denn da, was haben die irgendwie... Wie, aber warum? Dann hat er so eine Idee, schreibt das. Nee, gut, nein.
So, Harry Potter.
Ja, Harry.
Also, die Heiligtümer des Todes Teil 2 setzt wirklich einfach genau an. Wir kriegen sogar die letzte Szene nochmal gezeigt.
Ja.
Mit Voldemort am Grab.
Ja. Sieht so cool aus, wenn er so diesen Blitz in den Stab schießt irgendwie.
Er schießt den Blitz in den Stab.
Naja, nee, also ja. Den Blitz in den Himmel.
Aus dem Stab. Also er hat den Elderstab gefunden, den mächtigsten Zauberstab der Welt, der aber, wie wir später rausgingen, auch einige sehr komplizierte Besitzregeln hat.
Der auch der größte Regelstab.
Ja.
Und überhaupt, wenn das der mächtigste Zauberstab der Welt ist und ich den einfach so zerbrechen kann, naja.
Naja, also es geht ja nicht.
Spoiler.
Naja. Ja. Also die Horcruxe waren schwieriger, das stimmt. Da braucht man eben ein extra Schwert für. Und den Elder. Was ist denn nochmal Elder? Das ist doch irgendein Baum.
Ja, das ist vom Elderbaum.
Die Elder Scrolls.
Der heißt auch Elder?
Mhm.
Elder.
Ja, ich glaube, das hat er gesagt, weil der stand da gerade an diesem Fluss.
Ja, ja, die Elder. Elder ist ein Baum. Ich dachte immer, was ist denn der Deutsche dafür?
Ist das nicht der Typ, der jetzt.
Ich dachte mir auch Elder
spielen soll?
Was? Ja, ja, Idris Elder. Ja, das ist richtig. The Elder Idris. Da habe ich auch, ich habe erst gedacht, Elder, der Ältere. Der Ältere, das ist der ältere Stab.
Also Elderflower.
Das ist ein hessischer Zauberstab, der ist Elder. Ey, hör schon mal, der ist Elder. Der Stab ist älter als die du.
Der Stab.
Hier, Striche.
Dein Elderstab.
Hör schon mal, Striche, der Stab ist älter als wie du. Maria?
Also Elderflower ist Holunder.
Ah ja. Holunder, der Holunderstab.
Er besteht aus, also der Elderstab besteht aus dem Holz eines Holunderbusches.
Holunderstab!
Holunderstab.
Es ist ein Holunderstab.
Und hat als magische Kernsubstanz das Schwanzhaar eines Testrals.
Was denn ein Testral?
Diese Pferde da, diese Knochenpferde.
Ach, die, weißt du, die sehen, die schon mal den Tod gesehen haben.
Ja, okay. Die sind also dann die mächtigsten Wesen, oder was? Weil ja die anderen haben irgendwie eine Drachenherzfaser in ihrem Zauberstab. Ja,
wieso ist der überhaupt
Phönixfeder.
So?
Und, aber diese komischen Pferde sind jetzt so die Powerwesen,
nee,
oder?
Nee, das wundert mich jetzt aber auch, dass dieser Thestral-Ding ist drin. Das wäre einfach nur der Elder.
Es steht
der
hier.
Holunderbaum.
Der legendäre Elderstab besteht aus Holz, eines Holunderbusches und hat als magische...
Entschuldigung an dieser Stelle. Wieso heißt er denn auf Deutsch auch Elderstab? Also ist es doch der ältere Stab.
Weil sich Holunderstab wirklich scheiße angehört hätte.
Hey, ich bin Voldemort. Wo ist mein Holunderstab? Ich muss ein paar Muggel töten.
Aber hat er, also, aber wenn er diesen Satz mit Elderstab sagen würde, fände ich es halt, hallo, ich bin Voldemort. Ja. Ja. Wo ist der Elderstab?
Der Elderstab. Das
ist schon anders, als wenn er würde Holunderstab. Muggel töten.
I will need the elder one to kill a couple of muggles.
Zauberstäbe aus Holunderholz bringen Unglück.
Bringen Unglück. Das ist, wird ja gesagt, dass das auf diese Geschichte zurückgeht.
Verstehe.
Weil es sind ganz viele Leute auf der Jagd nach dem Holunderstab, sind dann eben auch getötet worden. Das ist ja auch in dieser Geschichte von den drei Brüdern. Ja. Der wird dann zwar nicht in einem magischen Duell, da kannst du ihn eben nicht, aber du kannst ihn trotzdem von hinten erwürgen oder einen Stein auf den Kopf schmeißen. Und deshalb war es so, dass dieser Holunderstab von einer Hand zur nächsten gewandert ist, immer viel durch Mord. Wurde immer der vorige Besitzer ermordet. Und deshalb dachte, wie wir da später dazu kommen, dachten dann einige, man muss den Vorbesitzer auch töten, damit man Meister des Stabes wird. Des
Holunderstabs.
Ja. Aber man muss ihn nur entwaffnen, wie sich herausgestellt hat.
Ja, genau. Na, es geht darum, und das ist tatsächlich so ein bisschen kompliziert. Das wird, glaube ich, auch in den Büchern ein bisschen, da gibt es dann plötzlich diese komplizierten Regeln überhaupt, dass ein Stab ja einen Charakter hat und dich auswählt. Und,
wenn und seine Loyalitäten ändert.
Genau, genau.
Achtung.
Und wenn wir uns mal dran erinnern an den allerersten Harry Potter, wie Harry da den ersten Stab ausprobiert, fast den halben Laden auseinander nimmt, den zweiten, alles geht kaputt und den dritten leucht Jesus.
Aber jetzt mal, sagt mir, meint ihr diese Beziehung zu den Zauberstäben, dass man, die Zauberstäbe suchen dich aus, haben eine gewisse Loyalität, sie können aber ihre Loyalität auch wechseln und der Stab, der dann wem gehört, meint ihr, das ist so eine Monogamie, Polygamie? Sache, die da.
Was so auf Tinder, Staber, so, dass irgendwie so geile Stäbe durchwischt.
Ja, ein geiler jetzt Stab. Der Stab von Malfoy die Loyalität wechselt und jetzt Harrys Stab ist.
Ja.
Ich will einfach nur das mal im Raum stehen lassen. Jedenfalls hatte der drei verschiedene Spitznamen, der Elderstab.
Ja.
Der erste war Death Elderstab.
Stick. Oh.
Der zweite
Spitzname?
Death Stick, Todesstab.
Mhm.
Und der dritte Stab des Schicksals.
The Wand of Destiny.
Ja, aber das ist irgendwie so ein bisschen, finde ich, lass mal einfach so ein paar Fantasy-Wörter sozusagen.
Oh,
so ein bisschen Fantasy-Scrabble.
Wand of Destiny ist ein guter Metal-Band-Name.
Es gibt ja den Pick of Destiny, gibt es ja bei Tenacious D.
Tenacious D.
Daher, das kommt ja davon. Die haben die Legende natürlich auch gehört vom Holunderstab.
In meinem Zweitlieblings-Podcast You Made It Weird mit Pete Holmes in der aktuellen Folge Tenacious D in einem 2,5-stündigen, sehr lustigen Interview.
Oh, sehr schön. Ja, die sind immer sehr gut in Interviews. Mhm. Das stimmt.
Das können sie. Wenn sie eins können, ist es Interviews. Wenn sie zwei Sachen können, Musik.
Und dafür sind sie auch wirklich bekannt für ihre Interviews. Also
die werden ja gebucht für ihre Interviews.
Okay.
Gut, der Film geht also los. Ja.
Mit dem Gespräch mit dem Kobold in dem Strandhaus.
Na, ich finde, der Film geht erstmal los mit irgendwie so einer Fahrt auf Hogwarts. Und ganz interessant, wir hören ja das Harry Potter Thema nicht.
Stimmt.
Darf ich nicht singen wegen GEMA? Aber das hören wir diesmal. Wir hören es gar nicht. Wir
ich glaube, du kannst es ruhig singen. Kennt nicht.
Ich habe es ein bisschen abgewandelt, damit die GEMA es nicht erkennen. Genau. Geht durch alle Filter durch.
Hedwigs Thema.
Wir hören das Thema erst später, in dem Moment, wo Harry Potter in den Room of Acquirement reingeht. Da hören wir es zum ersten Mal.
Ja.
Und vorher hören wir es nicht und es ist so alles so wuselig und es sieht ernsthaft total haargenauso aus wie Herr der Ringe. So total desaturierte Farben und wir fahren auf Hogwarts zu, alles so schwarz-weißisch. Und die Dinger, wie Ringgeister sehen sie ja aus, die Dementoren fliegen da in der Gegend rum.
Ja.
Ja, das setzt so erstmal die Stimmung.
Das stimmt. Und dann sind wir noch nicht in Hogwarts, sondern
am Strand.
Ah ja, genau, in dem Strandhaus von der Tante.
Ja, ein geiles Haus übrigens, fand ich gut. Also von diesen ganzen Magierhäusern, die man so sieht, wir haben jetzt ja hier das Weasley-Haus gesehen und das Lovegood-Haus und dann so ein schönes Strandhaus. Und die sind immer total alleine. Da sind immer keine Nachbarn. Die sind immer komplett alleine, stehen sie immer irgendwo.
Ja, das Weasley-Haus auch so komisch in den Feldern.
Ja. Ja, das Lovegood-Haus ja auch, dieser Pilz.
Und das Malfoy-Haus auch, nur ist etwas größer, dieses Herrenhaus.
Mhm.
Und da reden sie mit dem Kobold. Und ich mag immer so Figuren in so Fantasy-Welten, die so nicht böse und nicht gut sind, sondern so eine ganz parallel Story-unabhängige Agenda irgendwie haben.
Ja.
Und deswegen quasi weder der einen noch der anderen Seite so zugeteilt werden können, weil sie so ihr Ding am Laufen haben. Für mich war so ein Beispiel dafür immer so Galadriel zum Beispiel.
Mhm.
Weil die doch auch so...
Galadriel?
Ja, in Herr der Ringe.
Wer ist das?
Na, das ist diese...
Cate Blanchett.
Cate Blanchett, die dann auch so...
Ist nicht so eine Elbenkönigin oder so?
Ja, die ist ganz alt.
Und Liv Tyler ist aber doch auch irgendwie Elbenkönigin.
Ja, die, so. Nee, die ist, nur die ist Elbenprinzessin.
Ah ja, okay. Ja, okay.
Also so dieses, wo man, aber jetzt bei den Kobolden halt, deren, so, denen ist es im Prinzip nicht, vielleicht nicht egal, wer Chef ist, ja. Aber die machen halt ihr Bankding, die haben so ihre Regeln, ja, und die sind halt auch ein bisschen hinterhältig, aber auch BWL zu beiden Seiten gleich.
So, und das ist eben Immobilien, würden sie auch gern machen. Dann genau. Ist noch, darf ich da wieder meinen Lieblingssatz aus der letzten Folge sagen, in den Büchern. Erfährst du hier so ein bisschen mehr so über diese anderen magischen Kreaturen noch und über diese Goblins und wie das bei denen so funktioniert.
Ich weiß nicht mehr, was sind denn Goblins? Sehen wir die überhaupt in den Filmen?
Ja, das sind ja der Griphook, das ist ein Goblin.
Ach so. Ach ja, verstehe.
Weiß nicht doch, woher bin ich jetzt blöd? Das sind ja die Goblins.
Nee, oder? Aber die sagen halt auf Deutsch Kobold.
Ach so, ja, heißt nicht
Goblin? Aber das ist wahrscheinlich einfach das, ja, deutsche. Das
ist ich dachte Goblin so. Und er ist ja. Im Griphook, das ist ja Warwick Davis, der ja auch Professor Flitwick spielt, spielt ja zwei. Und da gibt es irgendwie noch so eine, irgendjemand sagt noch eine Warnung. Ich glaube, Bill arbeitet ja für die und sagt, ey, Vorsicht vor diesen Goblins, weil die haben andere Verständnisse von Besitzverhältnissen. Mhm. Bei denen ist das so, wenn ein Goblin einmal was gemacht hat, dann gehört denen das immer. Und wenn ich dir das abkaufe, dann kaufe ich quasi nur die Lizenz, das Nutzungsrecht für während ich lebe. Und danach muss das wieder holen zurück zu den Goblins. Muss
also, zurück. Die sind also quasi so Microsoft.
So ein bisschen, ja. Ja, genau. Die geben nur Lizenzen raus. Genau. Also auch ohne DRM und so ein Krams. Nee, mit dir. So. Und die haben eben, und das ist bei denen so ganz schwierig. Er sagt, er soll nie einen Vertrag mit denen eingeben. Und die sind eben auch so Teil dieser magischen Wesen. Die gibt es eben. Ne? Es gibt die Zentauren, die Kobolde, die Dobbies und so. Und die hassen die Wandträger, die Stabträger, wie sie nennen. Die, ja. Weil die das Recht nicht haben, die Goblins, dass die Stäbe tragen können. Deshalb finden die Menschen auch so ein bisschen scheiße. Und Griphook ist im Buch wahnsinnig unsympathisch und wahnsinnig, man kann ihm nicht so trauen. Ist tatsächlich ein bisschen wie so diese Zwerge.
Aber ist er doch im Film auch.
Ja, aber noch doller im Buch. Also der macht noch mehr so Sachen, wo er dann immer so lacht, wenn jemandem grausame Schmerzen zugefügt werden.
Also auch so ein bisschen lustig. Sadistisch so.
Man sagt, wenn wir reingehen, wir können ein paar Leute töten. So. Also ist ein bisschen unangenehm einfach. Wie so ein, ich glaube, wie so aus der Mythologie, wie nordische Mythologie, dann irgendwie wie so ein bisschen böser Zwerg. Ja. Sowas. Deshalb, da positioniert er sich schon wie ich eher in die Richtung von echt unsympathisch.
Mhm. Ich fand ganz lustig, dieses, was er mit Harry hat, dieses es ist kompliziert, Mexican Standoff.
Ja.
Weil Harry was fragt und Harry sagt, es ist kompliziert. Und dann fragt Harry was, der sagt, naja, es ist kompliziert. Und dann erzählen sie es sich halt beide. Ach so. Das fand ich irgendwie ganz lustig. Genau, dann kommt raus, dass Snape das Schwert ausgetauscht hat in Bellatrix Lestranges Verlies, wo ich auch so dachte. Und er erzählt dann, dass sozusagen der Zauber so stark war, dass nur ein Kobold erkennen kann, dass es nicht das Echte war.
Ja.
Aber ich frage mich, wie sind denn da jetzt die Bankregeln, dass Snape einfach da rein darf?
Das muss man echt mal, das ist so ganz komisch jetzt so nebenbei passiert.
Genau, weil da ist doch, die Regel ist ja, dass es eben so 1000 Regeln gibt, dass diese Verliese sind so uneinbrechbar und unausbrechbar.
Außer man hat Polyjuice Potion, dann gilt das wieder nicht, weil dann ist alles super einfach.
Und dann kannst du noch mit dem, wo ich schon wieder den Namen vergessen habe, Zauber... Dass da jemand die Hand einfach ranhält. Genau. Also schien mir nicht ganz so kompliziert.
Nee, überhaupt nicht kompliziert. Nee. Hat wahrscheinlich aber keiner probiert, weil.
Ich verstehe schon, also was ich ganz gut fand, so ein bisschen eigentlich im ersten Schritt diese Idee, dass irgendwie ein Zauber entdeckt, wenn sie versuchen, mit einem Zauber reinzukommen. Deswegen fallen sie alle aus diesem Wagen.
Ja.
Aber wenn man dann natürlich wie Hermine den nächsten Zauber sofort zur Hand hat, der einfach macht, dass keiner da unten fällt, sondern sie quasi genau da gelandet sind, wo sie eh hin wollten.
Nee, nee, sie fallen ja aus dem Wagen, weil sie ja durch den Wasserfall gefahren sind. Der Wasserfall spült allen Zauber ab.
Genau, aber der Wagen hält an und lässt sie nach unten fallen.
Ja.
Ich dachte, das wäre der einfache Ausgang. Ich dachte, so kommt man raus.
Nee.
Nee, lässt ihn runterfallen, weil sie enttarnt sind. Er sagt ja
auch, normalerweise fällt man hier in den Tod. Fällt man dann in den Tod.
Genau.
Weil der Wasserfall oder wie auch immer erkannt hat, dass sie nicht.
Aber diesen Landezauber machen die doch immer, wenn die irgendwo runterfallen, alle.
Ja, naja.
Gut, das habe ich gar nicht geschnallt.
Egal, aber da meinte der Kobold, hat dann gesagt, jetzt wären wir hier normalerweise in den Tod gefallen.
Ja.
Und da dachte ich so, aber das hätte er ja wissen müssen, als sie reingekommen sind mit ihm. Weil er arbeitet hier.
Ach so, ja.
Aber gut. jedenfalls sind sie dann. Ach so, nee, wir kriegen aber auch noch mal in dem Haus noch eine kleine Zauberstablehre mit Ollivander.
Ja.
Der an den zwei Zauberstäben riecht und erkennt, von wem die sind und was da so drin ist. Das ist wie so, ein Sommelier, so ein bisschen wie.
Gute Wetten, also das. Das ist
so ein Nachgeschmack von. Ja, Wetten, das.
Gute Wetten, das Fähigkeit.
Genau. Genau. Und jedenfalls erzählt er, weil wir haben dann die Zauberstäbe von Bellatrix Lestrange und von Draco Malfoy und da erzählt er halt. Weil er an dem Stab riecht, kann er erkennen, dass der Stab seine Loyalität geändert hat. Ja. Und jetzt einem anderen Meister folgt. Ja. Okay. Und dann sind wir in der Bank.
Aber er kann gar nicht sagen, welchem, ne? Das ist eigentlich auch totaler Quatsch, wenn er erkennt, wenn er riechen kann, dass es Dracos Stab ist, muss er doch riechen können, wessen Stab das jetzt ist.
Ich glaube, er meinte Harry. Also ich habe das aber so interpretiert.
Also er hat es extra nicht ausgesprochen. Mhm.
Ja. Aber ich habe so interpretiert, so, weißt du schon, ne?
Da war in Harrys Hosentasche drin, ja. Das riecht er sicher.
Ja. Das stimmt.
Würzige Pubertätshosentaschen.
Und man hat ja auch schon so ein bisschen geschwitzt gehabt, die eine oder andere anstrengende Situation. Ja. Wisst ihr, was ich übrigens interessant finde? Also in dem Trivia zu dem Film steht, dass ab dem Einbruch, also eigentlich, dass eigentlich der ganze Film an einem Tag spielt. Das fand ich ganz interessant.
Ja, gut, das macht natürlich Sinn. Das ist ja eigentlich nur noch die Schlacht.
Ja, nee, ist richtig geil, weil über Jahrhunderte lang war hier Diadem verschwunden. Harry so, ich brauche das Diadem. 10 Minuten später.
Ja.
So, ja, aber ist wohl so, ne? Das ist tatsächlich die Schlacht, ja.
Da musste man dann am Ende, okay, Leute, da hat irgendeiner am Set und mit dem Drehbuch gesagt, scheiße, ich habe hier einen Horcrux vergessen. Wie kriegen wir den jetzt hier noch schnell? Wir brauchen noch einen Sechsten.
und dann so, ja, pass auf, und dann findet er den, ja, aber das ist zu einfach, da musst du, der kann den nicht einfach so finden, da muss dann noch was passieren. Ja, dann fällt er dem da hoch, auf den Berg Klamotten. Ah ja, stimmt, ja cool, dann findet er ihn nicht sofort. Ja,
aber wie findet er ihn erst? Weil er sich umdreht und komisch guckt und dann ist es unter den Seilen. Machen wir so. Der Room of Requirement, da müssen wir eh nochmal über die Regeln reden. Das habe ich, irgendwie sind die unklar für mich.
Ja.
Jetzt sind wir wieder in der Bank und da ist der kaputte Drache, der mir so leid
tut. Ja, der tut mir auch leid. Da ist er und ist auch nicht so geil. Da merkt man auch wieder, wie fies die Goblins sind.
Ich finde auch, dass Hermine ihm die Ketten noch hätte wegzaubern sollen, bevor sie sich von ihm trennen.
Ja,
die stimmt. Haben so geschuppert und dann war schon alles blutig und so.
Ja, das war echt, hat wahrscheinlich sehr, sehr weh getan.
Was ich geil fand, war der Vervielfältigungszauber in Hermine.
Ja, sieht auch geil aus. Ja. Ist auch eine geile, geile Nummer.
Plopp immer, fand ich sehr gut.
Sehr, sehr, sehr gut. Befriedigend.
Plopp. Ich habe vergessen oder nicht mitgekriegt oder es ist nicht klar geworden, wie sie darauf kamen, dass sie da einen Horcrux finden.
Okay, das ist ja der Hufflepuff-Becher, ne? Ja, der Hufflepuff, ist das so? Ja, ist der Hufflepuff-Becher. Und.
Aber der ist nicht der.
Also, weil, was sie erfahren ist, dass sie haben das Gryffindor-Schwert, alle wundern sich, warum sie es haben, weil Höchst es nicht in Bellatrix Lestrange verließ.
Ja.
Und dann sagt der Kobold, ja, das wurde schon vor Jahren ausgetauscht, da ist nur eine Kopie drin. Ja. Und aus irgendwelchen Gründen fahren sie dann dahin, ja, aber dann ist ja da auch ein Horcrux drin, oder was? Weiß
ich auch gar nicht mehr.
Also, oder denken sie, weil Snape es ausgetauscht hat, hat er ihnen einen Horcrux dahingelegt? Ich habe keine Ahnung.
Warte mal, wie war das denn in Teil 5? Haben sie darüber geredet, was die wahrscheinlich sein werden, die Horcruxe?
Mm-mm.
In 6 meine ich?
Mm-mm.
So, weil da ging es ja irgendwie drum, weil
Voldemort, sie sagen, es kann auch alltägliche Gegenstände sein. Das ist irgendwie so,
genau. Satz, und fällt. Dann haben sie ja, irgendwie kommen sie da drauf, dass der ja Hogwarts so geil fand und deshalb wahrscheinlich irgendwie so Hogwarts-Sachen haben wird.
Ah ja, nee, das ist, glaube ich, im Film nicht so.
Hä, aber woher wissen sie denn? Warum? Das weiß ich jetzt auch
nicht. Ich frage mich gerade, wieso ich mich das nicht gefragt habe, während ich den Film geguckt habe.
Deswegen habe ich es hier aufgeschrieben.
Ja, ja.
Ich glaube, nach einer Weile ist man so überfordert mit den ganzen Details.
Ja, es sind wirklich sehr viele Details in dem Film.
Ist das einfach so.
Okay, aber dann, liebe Hörer. Eulenpost.
Ja.
Eulenpost 8.
Warum denn? Also in den Büchern, irgendwo ist es so, dass sie sagen, okay, Harry, das ist das, wo Harry und Dumbledore da immer so zusammen abhängen und dass sie dann erfährt, was Horcruxe sind. Und dann geht es eben darum, ist nicht nur einer, sind mehrere und was könnten die sein? Das ist eben das Buch. Ist der Ring oder nicht? Ist der Ring? Weiß ich nicht mehr. Der Gaunt-Ring?
Nein, Ring ist ja, der wird ja schon im Teil 5 oder 6 abgehakt, sozusagen. Ja. Zerstört. Das Buch ja schon in Teil, was ist das? 2?
Und irgendwie kommen sie doch darauf, dass das irgendwie was sein muss. Aber wie die dann drauf kommen, dass der Hufflepuff, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ja.
Ich höre auch gerade meiner Meinung nach zum ersten Mal, dass das ein Hufflepuff-Becher ist.
Ja, das ist der von Helga.
Für mich ist das auf jeden Fall der eher passivere von den Horcruxen.
Ja, der Hufflepuff eben. Ne?
Der wehrt sich gar nicht.
Ja.
Ich dachte dann auch irgendwann, wir haben uns ja irgendwann gefragt, als dann schon der Kampf so voll läuft in Hogwarts, wo wir ja auch gleich drauf kommen, wo ist denn jetzt dieser Becher eigentlich? Wann haben sie den denn zerstört? Aber da kümmern sich dann Ron und Hermine beim Basilisten drum, kurz vorm Rummachen.
Ja, das war nicht
schön. Das war wieder die Sache, wo du nicht willst. Ja. Ne? Okay, und also sie fliehen mit dem Drachen.
Ja.
Aus dem. Ja. Also ich finde insgesamt dieses Ein- und Ausbrechen nicht so schwer, wie mir das immer über all die Jahre.
Nee, überhaupt nicht. Klar, ein, raus. Ich fand da teilweise wird es jetzt hier echt brutal. Ne? Ja. Da ist dann dieser völlig verwirrte ältere Goblin, der dann noch so ohne Rassel in der Hand so rasselt. Einfach weggebolzt, ein Feuerding ist drauf, stimmt, gegrillt. Okay, stimmt. Freunde, das ist jetzt offensichtlich nicht mehr für Kinder.
Ich habe am Anfang eine Zeit lang gedacht, dass das der Drache wäre, gegen den Harry im Trimagischen Turnier angetreten ist. Aber
der ist gar nicht weiß gewesen.
Nee, der ist ja auch nur so weiß, weil der schon so lange da unten ist, dass die ganze, stimmt, Farbe abgenutzt ist.
Wie so, oder wie das heißt, ne? Wie so Kacke. Wie so alte Hundekacke.
Ja, ja. Wenn man die zu lange aufbewahrt im Dunkeln, dann verliert
die auch. Wenn die so lange am Bürgersteig liegt, dann wird die auch irgendwann so weiß.
Auf jeden Fall. Ich guck
gerade in zwei sehr leere Gesichter.
Wann kommt, ich habe mir das nicht aufgeschrieben, aber zu der Härte, das fand ich auch so krass. Das müsste ja jetzt irgendwie gewesen sein, wo Voldemort durch dieses Blutbad von Kobolden so barfuß durchgeht. Genau. Das fand ich
Auch so krass. Ja, weil ja der Kobold, der hat jetzt das Schwert und dann wollte er anscheinend selber versuchen, da irgendwie Voldemort zu erledigen oder was auch immer.
Nee.
Ja, was ist so? Also ich
Voldemort hat nur versucht rauszufinden, was passiert ist, glaube ich, und hat die alle.
Also, ne, es ist so, dass der Griphook, der will dieses Schwert haben. Und dann reden sie lange drüber, können sie ihm das geben, weil das ja so ein wichtiges Schwert ist und weil sie das ja auch brauchen, dieses Schwert. Und dann geht es darum, ja, aber das ist eine Goblin gemacht, dass er wollen die halt wiederhaben. Überlegen auch, ob sie es ihm nicht geben, ob sie dann Unredliches tun und ihm das einfach nicht geben. Dann haut er da aber mit ab.
Ja.
Und diese Szene, wie dieses Schwert dann verschwindet, also der ist offensichtlich dann auch tot, das wird in Büchern, wird das überhaupt nicht gesagt, was mit dem passiert, der ist dann einfach weg. So, und im Film sieht man jetzt, nee, der ist auch dann bei dem Drachenmassaker da irgendwie ums Leben gekommen und wir sehen dann eben auch, wie das Schwert verschwindet. Das hast du in den Büchern überhaupt nicht. In den Büchern ist dann aber das Schwert
irgendwann wieder da.
Muss man auch sagen, auch das ist ein bisschen besser im Film. Im Buch kommt der Hut einfach angeflogen, wenn mich alles täuscht und Neville so, hey, Hut, wieso? Und dann zieht er das da raus. Hier findet den ja einfach irgendwie rumliegen. Das finde ich ein bisschen sinnvoller.
Aber sag mal, da fällt mir aber ein, dass irgendwie Harry und so, die müssen irgendwie mit dem Kobold irgendwie abgemacht haben, du führst uns zum Horcrux, weil ich mir nämlich noch die ganze Zeit gedacht habe, wieso lassen die sich denn zu einem Horcrux führen, den sie nicht zerstören können, weil sie das Teil, das sie brauchen, um Horcrux zu zerstören, ihm versprochen haben als Belohnung dafür. Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt, weil es so unlogisch
ist. Weil sie auch andere Wege kennen, Horcrux
zu zerstören. Im Buch sagen sie dann, wir haben es ihm ja versprochen, aber wir haben ihm ja nicht gesagt, wann.
Naja, das habe ich nämlich auch die ganze Zeit gedacht, dass das eigentlich voll Sinn machen würde.
Das war ihr Trick so. Und dann
ich dachte so, weil sie ja noch wissen, es geht ja auch mit Basilisken-Szenen und noch so, es gibt noch so ein, zwei andere Sachen, wo man Horcruxe zerstören kann. Deswegen dachte ich, sagen sie ja, das wäre jetzt eine schöne, leichte Art, aber wir wollen ja, das ist jetzt Horcrux haben oder nicht, also dann finden wir halt einen anderen Weg, den zu zerstören.
Ja, ich glaube.
Außerdem dachte ich auch, dass sie ein bisschen daran denken, es ist ja das Schwert von Gryffindor und es erscheint, wenn jemand von Gryffindor es sehr braucht. Und deswegen dachte ich, können wir ihm ja geben, weil das erscheint dann schon wieder, wenn wir es brauchen. Was ja auch so ist übrigens.
Ja, ist tatsächlich. Ich glaube, also im Buch war das so.
Muss ich jetzt laut werden erst, oder was?
Sie waren auch so ein bisschen scheiße einfach da an der Stelle und dann hat sich das alles so nicht so richtig ergeben.
Aber dann hauen sie mit dem Drachen von London ab und fliegen und lassen sich in einen See fallen.
Und sind endlich wieder in der Wildnis. Also das war ja am schönsten. Es gibt noch ein paar Landschaftsaufnahmen.
Treffen sie noch Bear Grylls und machen irgendwie sich noch aus dem Schweinedarm irgendwie ein Vasenset.
Töpfern noch ein bisschen.
Genau. Und dann ist im Prinzip der nächste Punkt schon, ich glaube, hier Hogsmeade. Nee, ja genau. Ja. Und wir lernen Dumbledores Bruder kennen.
Alan Moore.
Genau. Der uns erzählt mal so ein bisschen, dass, also auch wieder ein bisschen Einblick gibt, dass Dumbledore jetzt nun auch nicht der rechtschaffendste und tollste Mensch der Welt ist und alle mal ein bisschen runterkommen sollen.
Ja, naja, das ist in den Büchern eben so total, im Buch total parallel aufgebaut worden. Genau. Diese Geschichte, dass sie eine Schwester hatten, dass die Schwester.
Das ist die auf dem Bild, ne?
Genau, das ist aber so eine ganz, Ariane oder sowas, das ist so eine ganz traumatische Geschichte. Also die Mutter ist irgendwie, der Vater ist eingebuchtet worden, weil er drei Muggel getötet hat. Dann ist die Schwester aber irgendwie durchgeknallt, keiner wusste, was mit der war. Ist die jetzt ein Squib oder was ist mit der? Und dass sie dann gestorben ist während eines Duells, das Gellert und Dumbledore hatten. Mhm. Dabei ist sie dann gestorben und dann seit der Beerdigung Aberforth und Dumbledore sind dann so ein bisschen sauer aufeinander. Ja. Das sind so diese ganze Hintergrundgeschichte. Das haben wir jetzt alles nicht erfahren. Das Einzige, was plötzlich ist, dieser bärtige Mann, der Bruder von Dumbledore, war der die ganze Zeit?
What? Ja, der ist viel
Wann
schon ab und zu,
er
dass
denn
er
Zeit,
einen hat.
Watchmen zu schreiben? Versteht man ja gar nicht. Muss das, er ja auch irgendwann gemacht haben.
Das ist der in der Hütte mit den langen Haaren.
Aber der hatte doch eine Menge Zeit. Der hatte 7 Filme lang Zeit,
Uke. Stimmt, aber der musste ja auch die ganze Zeit Butterbier ausschenken.
Und in den Spiegel gucken.
Ja. Ich habe die ganze Zeit, ich hab anscheinend nicht so genau aufgepasst und habe die ganze Zeit so verstanden, das wäre der Bruder von Hagrid.
Nee.
Gedacht, genial, Nils.
Ist ja nett, dass der auch einen Bruder hat.
Ja, der so nah bei wohnt. Der hat, ja, Hagrid hat ja auch einen
Und der Bruder, aber so Dumbledore disst die ganze Zeit.
Dieser riesengroße Riese.
Das, dieser Babyriese.
Ja.
Das ist ja ein Halbbruder.
Das ist der Bruder von
Hagrid. Der Hermine hochhebt.
Ja.
Wo du so sauer bist.
Ja, ja. Man kann ja auch mehrere Brüder haben.
So, und dieses Mädchen ist eben die Schwester.
So. Und er stellt ja auch ein paar gute Fragen, zum Beispiel, hast du dich nie gefragt, warum Dumbledore dir eigentlich nie erklärt hat, wie du die Horcruxe alle so, ne, also so, der hat euch ja immer einfach so losgeschickt.
Ja.
Und da habe ich auch zu stehen, ist Didor vielleicht doch nicht so nett wie gedacht?
Ja.
Da muss man wohl mal das Buch von Rita Skeeter lesen.
Ja, das muss ich mal. Dann habe ich als nächsten Punkt stehen I Love Neville.
Ja, Neville ist so geil.
Ich liebe Neville. Snape als Schulleiter, genau, das ist dann diese Szene. Jetzt ist ja eine sehr schöne Szene, dass wir durch einen neuen Eingang durch das Bild von der Schwester sozusagen kommen, die in Hogwarts rein, ohne entdeckt zu werden. Direkt fallen in den Room of Requirement, nehme ich an.
Da läuft zum ersten Mal das Harry Potter-Theme.
Ah ja, ah cool. Und dann sind natürlich alle happy und schöpfen wieder Hoffnung, weil er war ja 6 Monate weg und keiner wusste. Und Snape hat Hogwarts übernommen und die bösen, ja. Irgendwelche bösen Geschwister.
Ja, ja, genau. Die, ja.
Verteilen Hausarrest.
Ja.
Ja.
Und dann gibt es diese geile Szene mit Snape, wie er dann, Harry Potter ist gesichtet worden. Und er redet immer langsamer. Und echt, du sitzt davor und er, hieß Wort. Und ich finde es so großartig.
Für ihn ist es jetzt so eine schwierige Situation, weil er hat ja eine Menge Sachen dafür, dass er undercover ist.
Ja.
Hat er ja auch eine Menge Sachen passieren lassen fürs große Ganze, wo man sich fragt, ab welchem Punkt hättest du aber vielleicht hier jetzt schon, also was ist es denn noch wert? Zum Beispiel als Nagini auch, also als diese Lehrerin gefoltert wird, die über dem Tisch schwebt, Nagini, die isst und so, wo er einfach so zuguckt und sie sagt, hey, wir waren doch Freunde und so. Ja. Also wofür machen wir das denn jetzt hier alles? Und er ist ja auch, als Direktor von Hogwarts ist er ja quasi auch jetzt, lässt er es auch zu, dass Kinder gefoltert werden und so weiter und so fort. Und klar, jetzt fragt man sich natürlich, solange es er noch macht, ist es vielleicht noch einigermaßen, er weiß, wie es sonst wäre.
Ja.
Aber jetzt, wenn Harry Potter natürlich so direkt vor Ort ist, muss ja für ihn irgendwann den Punkt geben, wo es sich auszahlt. Also wo er quasi, tada! Also ne, irgendwie das Kaninchen aus dem Hut zieht. So.
Ja.
Aber offensichtlich war nie so richtig besprochen, wann er, in welcher Situation. Und deswegen muss er dann natürlich auch irgendwie gucken. So, ne? Also das finde ich ganz interessant.
Ich habe einfach nur diese Szene sehr, sehr, sehr genossen, weil der spielt so, also es ist eigentlich so overgeacted, aber es ist nicht overgeacted, es ist einfach nur wahnsinnig intensiv und es macht einfach total viel Spaß dabei zuzusehen, wie genüsslich.
Ja.
Und alle hängen so an seinen Lippen und ey, ist nicht, ist eine ganz großartige Szene.
Ich habe da nur geschrieben, Hogwarts ist irgendwie nicht mehr so cool.
Okay, jetzt. Aber ehrlicherweise gut zusammengefasst, unsere Emotionen eingefangen und uns einfach abgeholt, wo wir eh schon seit 2 Stunden sind.
Absolut, ja, dieser Drill und so.
Das ja, ist dieses irgendwie. Auch dieses so, wie die auch so laufen dann, ne? Dieses. Naja. Ja. Und dann hat die Schule sozusagen, also die Gegenbewegung oder die Unterdrückten haben so einen neuen Aufwind, weil Harry da ist und schöpfen wieder Hoffnung und auch einige der Lehrer und stellen sich sozusagen in der großen Halle gegen Snape.
Ja.
Mhm.
Und schmeißen ihn raus und er verschwindet ja auch sofort, also relativ schnell.
Wo ich auch die ganze Zeit gedacht habe, so okay, das, aber Harry hat ja jetzt nichts gemacht, also da hätten die doch vorher auch mal drauf kommen können, den einfach so rauszuschmeißen, weil die haben nur gesagt so, nö, und dann haut der einfach direkt ab.
Aber jetzt hatten sie den Mut.
Aber er ist ja auch der Auserwählte. Also, weißt du, so, ich glaube, da geht es schon irgendwie darum, dass es so eine Art, also man, aus Angst macht man ja viel und dann gibt es ja dann diese eine Situation, man denkt, oh, ich jetzt glaube ich, dass wir es doch schaffen, weil eine Sache so passiert,
ja.
Weißt du?
Ja.
Weil das ist ja das Fiese und das ist, glaube ich, auch das, was die Geschichte so darstellen will, dass man an irgendeinem super, super schrecklichen Ort landet,
ja.
Mit einem Land oder mit einer Regierung oder mit einer Gesellschaft, ist ja oft so schleichend.
Ja.
So, ne, dass man, wie das jetzt da auch so Trump ist, wo man noch immer am Anfang gesagt hat, ach na, auf keinen Fall wird der Präsident, da müssen wir uns keine Sorgen machen, so, ne?
Ja.
So, und dann ist das gewesen und dann, nee, das kann er nicht durchziehen, dann würden sie ihn sofort impeachen und so. Und ich meine, der kann ja machen, was er will. Ja. Und das sind dann immer diese Schritte, wo man dann sich an diesen nächsten neuen, kleineren Schritt immer wieder so gewöhnt. Und deswegen, glaube ich, passiert es dann so Situationen, das ist ja dann auch so eine große Angst. Und jetzt, wo so Harry plötzlich auftaucht, keiner hat ja noch offensichtlich damit gerechnet, dass der noch lebt überhaupt.
Ja.
Und alle wissen, dass der irgendwie so eine spezielle Macht auch über den dunklen Lord hat und dass er auch irgendwie eine sehr starke Zauberkraft hat. Der hat ja nun schon alle möglichen Fabelwesen da umgebracht. Ja. Sind dann jetzt plötzlich alle, komm, scheiß, jetzt schmeißen wir die raus.
Das heißt also, wenn jetzt Obama einfach so ins Weiße Haus gehen würde, dann würde Trump aus dem Fenster fliegen.
Also erstmal würde es Standing Ovations geben, zumindest von dem nicht politischen Personal des Weißen Hauses. Ja. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass er da im Oval Office zu einem kleinen zu einem kleinen Stabstand-off kommen könnte. Gibt ja auch Stäbe, ne? Der Stabschef und so.
Ja, ja.
Also ich glaube, dass da viele...
Der Stabschef. Das ist auch der Holunderstab da.
Ja, gut. Back to Harry.
Genau. Dann spricht Lord Voldemort irgendwie auf irgendeiner Frequenz.
Ja, ja, stimmt.
In allen Köpfen. Gute. Was aber erstmal zwei Mädchen einzeln hören, die tierisch losschreien.
Ja, ja.
Und dann erst alle anderen.
Er muss halt erstmal die richtige Frequenz finden. Ich hätte es auch gut gefunden, wenn er am Schluss gesagt hätte,
hallo?
Und hier noch
hallo?
Meine neue Single.
Nee, am Anfang so, ist es jetzt, bin ich jetzt bei allen drin, dass er ihn noch so, zur Technik noch so sprechen
ja, hört? Ja.
Bin ich jetzt drauf?
Nee, ja. Nee, warte mal, warte mal, nee.
Warte mal, ich hab noch nicht.
Jetzt nicht, Bellatrix.
Können wir das nachher rausschneiden? Ja. Im Theaterstück heißt er übrigens nicht mehr Voldemort.
Sondern?
Voldemort.
Voldemort.
Da lassen das T so hart weg, dass mich
das hier... The T is silent.
Yes, das hat er wahrscheinlich auch. Leute, ihr habt das die ganze Zeit falsch gesagt.
Das heißt, er ist im Theaterstück wieder da, das Theaterstück spielt doch in der Zukunft.
Hab ich nicht gesagt.
Voldemort.
Ich habe nichts
Sie
verraten.
Sie reden vielleicht über ihn einfach nur.
Ah, ja. Vielleicht.
Verstehe.
Ja.
Vielleicht.
Ja, also und jetzt ist irgendwie so ein bisschen der... Genau, Voldemort sagt, wenn ihr mir Harry Potter innerhalb von einer Stunde ausliefert, kommen alle eben davon. Klar, hat ja, also ist ja ein Deal, der immer irgendwie eingehalten wird. Dann sind plötzlich alle Slytherins auch böse, was für mich so ein bisschen schade ist, weil so, also ich weiß auch nicht, ich hätte es so ein bisschen schöner gefunden, wenn es quasi so eine Gruppe bei den Slytherins gibt, die so scheiße sind und die man dann in Kerker wirft und aber einigen von denen das auch zu viel ist so, die sich dann eher so den Schülern anschließen. Also wisst ihr, was ich meine? Das ist eher so ein, hier geht's jetzt um Sachen, da ist jetzt egal, welche Häuser wir halten zusammen und klar, es gibt so eine Arschlochgruppe, die müssen weg, aber dass so quasi komplett Slytherin böse ist und in Kerker, so, das fand ich doof.
Ja. Aber Slytherin ist ja das Böse.
Nee, so ist es nicht.
Aber es gab doch auch nur eine, die gesagt
Snape
hat...
Snape ist auch Slytherin.
Es gab doch auch nur eine, die gesagt hat, hier...
Pansy Parkinson.
Nehmt ihr doch jetzt endlich mit.
Aber alle wurden ja dann in Kerker.
Ja, in Büchern ist es dann so ein bisschen so.
Ja,
da, ja ist es noch ein bisschen mehr.
Okay, gut.
Dass sie denen einfach nicht trauen. Sie fragen sich schon die ganze Zeit, kann man denen jetzt trauen oder nicht? Das ist auch genau die Frage. Aber dann sind die so assig und dann ist das so. Ganz interessant. Ich fand übrigens sehr interessant, diese Pansy Parkinson, das ist die das sagt. Die sagt in den ganzen Büchern nie was...
Ja.
Ich glaube, vielleicht ein, zwei Sätze hat sie, aber sie kichert immer nur böse. Es wird immer nur gesagt, sie kichert böse. Und wer auch gar nichts sagt, in den ganzen Büchern nicht ein einziges Mal.
Das wäre der Hammer.
Fast.
Das wäre jetzt ein Twist.
Fast. Nee, Crabbe und Goyle. Die haben eine einzige Dialogszene. Also einmal und jetzt ganz am Ende dann im Room of the Crown. Die sagen sieben Bücher lang nichts.
Das sind die Trottelbullies von.
Ja, aber da wird doch hinaus. In den letzten beiden Teilen ist einer ja plötzlich afroamerikanisch.
Ja gut, das ist in den Büchern auch so und das wird irgendwie auch erklärt, es war irgendein Unfall dann irgendwie mit Polyjuice Potion.
Ah,
nee, das habe ich jetzt gelogen.
Die gleiche
Nein,
Person
das
okay. Aber wie ist denn dann im Buch die Szene, wo Harry
Crabbe
und
Goyle, weißt du, wo die dann die beiden
wo Harry
werden,
und Ron
ja beide
dann die
weiß.
Beiden sind durch die Potion?
Ja, da reden ja die.
Da reden ja Ron
Ach so.
Und Harry.
Ja,
die haben ja auch die Stimmen von denen, das ist ja immer das Problem mit der Potion.
Ja, die genau, die reden einfach nie, die stehen immer nur da und machen so.
Jedenfalls sind, genau, und Harry geht jetzt zu der Tochter von Rowena, keine Ahnung, Ravenclaw?
Helena. Helena Fürst.
Ja.
Geht ein bisschen auf Konfro mit Helena Ravenclaw.
Und will halt das Diadem.
Diane aus Transporting.
Genau. möchte das Diadem haben und sie hatte aber auch irgendwie eine sehr, ich sag mal, schwierige Beziehung zu dem Diadem und was damit gemacht werden soll und was nicht.
Ja.
Und kriegt es dann auch nicht.
Ja.
Ah, da war ich gerade pipi. Weiß jetzt nicht mehr genau. Jedenfalls, und parallel sind aber Ron und Hermine unten beim Basilisken und brechen ein paar Zähne ab.
Da muss man jetzt ja, also da geht's dann wie ich. So, Freunde, jetzt, wir haben die ganzen 7 Jahre getrödelt, jetzt müssen wir wieder alles ganz schnell finden. Ja. Dieses Diadem seit Jahrhunderten verschollen. Sag doch einfach mal, wo es ist. Ach, die Lebenden wissen es nicht, deshalb die Gespenster. Sag mal, wo, welches,
zack, zack. Ich dachte, sie gehen zu Myrtle,
hab ich auch
als
gedacht.
Sie das gesagt hat.
Stimmt. Die notgeile Myrte.
Ja. Ja. So, sag doch mal, nee, das war, und dann kommt nämlich raus, das Diadem lag dann irgendwann, sie ist nach Albanien geflohen mit dem Diadem und da war dann ja zufälligerweise Voldemort auch.
Ja.
Und der hat es dann wieder mit zurückgebracht, als er dann irgendwann mal versucht hat, einen Job zu kriegen in Hogwarts und hat es in dem Moment im Room of Requirements versteckt.
Verstehe.
Sehr weit hergeholt, also ganz weit weg aus dem Castle raus und wieder zurückgebracht in den Room of Requirements zu den Schnapsflaschen.
Aber der Room of Requirements ist ja manchmal, der ist ja immer das, was man gerade braucht.
Ja.
Aber wenn man etwas unklar offensichtlich ist, ist ja einfach nur eine Lagerhalle.
Ja, das, genau, das ist
weil
so.
Weil er ist ja für jetzt Harry als ja, weil eigentlich müsste im Prinzip, wenn es wirklich das ist, was er braucht, müsste es ein leerer Raum sein, wo in der Mitte ein Tisch ist und stimmt, nur das Diadem drauf.
Stimmt, es gibt wohl diese eine Version des Raumes und das merken sie zwischendurch mal, als diese Hellsehigkeitslehrerin, die ich übrigens auch ganz toll finde, die Schauspielerin.
Emma Thompson.
Emma, die spielt, ich finde das sehr lustig.
Mhm.
Die dann ihre Schnapsflaschen wegbringt und so ein leichtes Alkoholproblem entwickelt hat, weil in der Zwischenzeit ist dann auch so ein Zentaure, unterrichtet das dann auch, aber er unterrichtet es viel besser als sie und so. Und ihr geht es ja auch echt nicht gut die ganze Zeit. Ja. Dann fängt sie an zu saufen und bringt immer die leeren Flaschen da rein. Und da merken sie, dass eine Version dieses Raumes ist, dass das ein großes Lager ist, wo alle Leute das reinstellen, was sie irgendwo hinstellen müssen.
Mhm.
Und das ist ja auch die Version, wo Draco drin ist und diesen Schrank da findet.
Genau. Da dachte ich mir auch, wieso hat denn Draco jetzt den gleichen Raum wie Harry?
Ja.
Und aber als jetzt Harry gerade wiederkommt durch den Geheimgang, ist es ja wieder auch ein Raum, eher so ein Zeltlager.
Ja, genau.
Also irgendwie, das fand ich irgendwie unklar.
Ja, der kann ja immer alles sein und das ist eben der Pfadfinderraum, der S&M-Keller ist das dann auch mal für die älteren Studenten, der Ramschraum, der Messi-Raum.
Und wenn sie üben, ist er komplett leer.
Ja.
Und dann fand ich toll, wie...
Für die Band ist es dann so ein Band, ne, so ein Proberaum.
So ein Schalldichter.
Ja, wo hier auch ein paar Instrumente drin sind. Weil man hat ja immer Probleme, einen guten Bandraum zu finden.
Es ist so eine Art Holodeck von Hogwarts.
Ein bisschen. Ja,
stimmt. Ja.
Voll gut.
Ist ja auch der beste Captain der Enterprise in Hogwarts.
Holodeck. Captain Holodeck oder was? Das wäre wirklich übrigens mein Lieblingskapitän. toll fand ich die Szene. Freue ich mich immer wieder drauf, wenn ich die Filme gucke, wo die ganzen Ritter die Beschützerritter von den Wänden springen.
Diese Statuen. Hogwarts,
die Statuen.
Weil Hogwarts jetzt vorbereitet wird für den großen Kampf, weil die ganzen Todesser vor der Tür stehen und die sagen, okay, lass mal hier abriegeln. Genau.
Und die ganzen Statuen stellen sich auf und gleichzeitig wird aber auch noch ein großer Schutzzauber von allen zusammen um Hogwarts rumgemacht, der auch die...
Ist derselbe Schutzzauber übrigens wie aus Phantom Menace.
Naja.
Ja, ist derselbe, wenn stimmt, die dieses komische, wo dann plump, plump, plump.
Ich frage mich, ob die Dementoren gerade irgendwie sauer sind, weil für die so gerade unklar ist, was sollen wir eigentlich jetzt hier noch jetzt, machen die nicht alle, greifen die jetzt an, sollen wir noch was machen hier?
Ich fühle mich auch ein bisschen warten wir mal ab, wer gewinnt am Schluss?
Ja.
So...
Und eigentlich sind die ja nur eher für Azkaban auch zuständig.
Ja.
Aber die hängen ja da trotzdem die ganze Zeit.
Sind da überhaupt nicht für qualifiziert für diese Sachen. Jetzt. Wissen gar nicht, was jetzt, also wie geht man jetzt da
jetzt können
vor?
Mittlerweile alle Patronus, was soll denn hier noch?
Macht auch keinen Spaß mehr. Einer hat es mal verraten, dann ist es auch irgendwie blöd geworden.
Und dann kommt die große, wichtige Bootshausszene. Mit Snape und Voldemort.
Also jetzt raschen wir hier aber ganz schön durch.
Wirklich?
Warte mal ganz kurz. So, also. Ah, ja. Erstmal muss man ja nochmal sagen, haben wir glaube ich schon gesagt, also wie Ron da diese Tür aufmacht, ne? In Teil 2 noch, stimmt, wie hart das war, diesen Raum da zu finden, Chamber of Secrets, kann nur der True Heir of Slytherin.
Ja. Jetzt,
hallo, ich bin Ron Weasley.
Ja. War das nicht auch das, nee, das war nicht, wo sie Schach spielen mussten, ne? Sondern nee, das war das, wo sie diese Klo Schlüssel da finden mussten.
Achso, ja, jetzt weiß ich wieder.
Ja.
Der Weasley Ron, hallo!
Ja.
Ich kann auch schlängeln.
Er ist halt auch größer geworden.
Täschchen!
Also.
Oh, der muss es können.
Genau.
Wer lispelt am meisten? Der kann ja bitte mal hier die Tür aufmachen. So, und das ist also schon ein bisschen hart alles. Und wie sie da knutschen. Also ich finde diese Knutsch-Szenen unangenehm. Ich möchte das hier mal auf den Tisch legen. Also die auch Harry und Ginny, ich finde das unangenehm. Wie die
Weil es für dich noch zu sehr Kinder sind,
ja, oder? Ja, sind A noch viel zu sehr Kinder und die knutschen auch nicht so, also die knutschen auch total awkward, das siehst du auch.
Ja, was denkst du, wie du ausgesehen hast beim Knutschen mit 17?
Genau so, und das möchte ich auch nicht mehr sehen.
Ich habe da ja ein ganz anderes Problem mit diesen Beziehungen in der Harry Potter-Reihe. Ich finde es nicht gut, dass Harry mit Ginny zusammen ist, weil ich fand eigentlich Harry und...
Ja, das stimmt.
Es ist auch nicht die bezaubernde Ginny, sondern Ginny.
Ginny, ich fand eigentlich mein Lieblingscouple war...
Uke ist übrigens jetzt so sauer auf mich.
War Harrys erste Liebe.
Nein. Irgendwie musste ich mich kurz drehen.
Harry und Cho Chang.
Cho Chang!
Die fand ich irgendwie, das fand ich ein passendes Paar. Dann jetzt auch Ron und Hermine. Ich habe auch kurz hab ich gedacht, dass eigentlich Harry und Hermine auch ein gutes Paar wäre. Mhm. Weil die irgendwie gut zusammenpassen. Ron und Hermine bin ich nicht so ein Riesenfan von. Ich sag mal, meinetwegen sei es drum, sollen sie glücklich werden. Aber was ich dann so doof finde, ist, dass Ron mit Hermine zusammen ist und Harry mit Ginny, also dass alles bei den Weasleys bleibt. Alle Beziehungen drehen sich nur um die Familie Weasley. Das finde ich irgendwie, das hat sowas vom Gefühl her, sowas leicht Inzestiöses. Was mir daran auch nicht gefällt, an der Beziehung von Harry und Ginny, ist, dass als Harry irgendwie sein erstes oder zweites Jahr in Hogwarts hatte, hat er immer Ron bei sich zu Hause abgeholt. Und da war Ginny ja noch ein kleines Mädchen, hat Harry immer so angehimmelt.
Ja.
Und deswegen ist das jetzt so, als wäre der jetzt mit so einem Fan zusammen.
Ja.
Und das ist irgendwie so ein ganz schwieriges Machtverhältnis, weil sie ihn halt so anhimmelt und so, weil sie ihn so für den tollen Harry Potter hält und so. Das finde ich ganz unangenehm, dass er sich auf diese Beziehung überhaupt einlässt. Das wirft kein gutes Licht auf Harry.
Bin ich bei dir. Und ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, J.K. hat dann auch irgendwann gesagt, so, das war vielleicht ein Fehler. So, weil Hermione und Ron, eigentlich passt das irgendwie so gar nicht.
Ja.
So, sie ist irgendwie so dieser super Überflieger und eigentlich ist das keine Beziehung, die irgendwie also auf Parship jetzt zu einem Match geführt hätte.
Na, so eine Gag-Beziehung.
Ja. Dass die jetzt, ne, also diese, dass ich sowieso dieser 19 Jahre in die Zukunft sprung, sagen wir gleich noch, der nimmt schon ganz schön viel raus. Also er verkürzt schon sehr viel, was da eigentlich noch hätte passieren können.
Finde ich auch. Also das nur mal kurz meine kleine Beziehungskritik zur Harry Potter-Reihe.
Absolut. Ich finde, das hätte man auch komplett, aber er gehört ja irgendwie dazu und wir spüren ja auch in manchen Teilen, dass dann die Pubertät hereindämmert, als bösartige Wesen aus dem Sumpf. Aber ist das echt, was mir am wenigsten gefällt, dieses Beziehungszeug.
Ha.
So.
Ha.
Gut, und dann hat in diesem Fall Neville hat dann noch seinen Gandalf-Moment, den ich glaube ich schon mal erwähnte, wo er über diese Brücke rennt,
stimmt,
die so hinter ihm zusammenbricht,
stimmt,
und er sich dann da gerade noch so hoch und es ist so ein bisschen.
Ich sag mal, auch keine Schutzmauer der Welt würde machen, dass ich da so lange stehen bleibe, während 500 Böse.
Ja,
ja.
Also.
Also es ist so, die Death Eater und so greifen jetzt Hogwarts an, massiv, ballern die ganze Zeit auf den Schutzschirm und so. Man muss sagen, es ist nicht alles schlecht. Bei ihrem Versuch, Hogwarts zu stürmen, fackeln sie als erstes das Quidditch-Stadion nieder.
Finde ich sehr traurig.
Finde ich sehr schön.
Oh, Nils hasst Quidditch
so sehr. Aber diese Fahrt, ne, die erinnert mich so an diese eine Fahrt aus dem Herrn der Ringe, wo man so von Moria unten, wo so diese Orks so rausgeholt werden und dann so, genau dasselbe habe ich da gesehen.
Naja, es ist ja jetzt auch tatsächlich, also jetzt, die können den Schutzschild noch eine Zeit lang halten, dann irgendwann nicht mehr, er wird durchbrochen von diesen Angriffen der Death Eater und so und dann muss man halt sagen, startet der Kampf um Potters Klamm oder wie auch immer man das nennen will. weil dann plötzlich sogar so die Riesen mit rumlaufen, also sieht es ja wirklich nur noch aus wie Herr der
Total,
Ringe.
Oder? Naja. Auch die Farbgebung ist haargenau dasselbe.
Ich brauche das auch überhaupt nicht, dass da so Riesen oder so Trolle oder was das sind, so, weil die haben für mich überhaupt keine Rolle gespielt bis jetzt. Also dann wegen mir kann ich mir noch eher erklären, dass sie sich vielleicht noch ein paar rumänische Drachen geholt haben oder so.
Ja.
Aber so, dass da jetzt plötzlich so zwischendurch, so, dass es sich so wie so eine ganz andere Reihe anfühlt, fand ich auch komisch. Mhm.
Ja, aber okay. die Riesen sind eben dem bösen Voldemort zu Hilfe gekommen und dann geht's da eben ein bisschen rund. während das alles da so tobt und wütet und kämpft, ist jetzt Harry irgendwie aufgefallen, dass das Diadem im Room of Requirement sein muss. Wird auch nicht richtig erklärt, glaube ich, warum. Nee. Sie sagt nur diesen einen Satz, aber im Buch kommt ihm dann das, okay, ja, den hat Voldemort wieder mitgebracht, der war in Albanien, hat ihn mitgebracht, als er hier vorgesprochen hat und hier einen Job wollte, nicht gekriegt hat, hat er den da reingelegt, weil er dachte, er ist der Einzige, weil er so ein geiler Magier ist, der diesen Room of Requirements kennt. Fiel ihm dann auf, alles klar, da gab es noch diesen Raum, wo die immer ihre Schnapsflaschen reinlegen, da gucke ich jetzt mal.
Ja. Und dann findet er es auch relativ schnell.
Ja, ist eben, ist ja auch, ist dann ja klar, wo es liegen muss. Muss ja dann einfach da sein. Mhm. Und da kommt dann wird er dann überrascht von Draco und Crabbe und Goyle, wo dann, ist das im Film so, wo dann in dem Moment Goyle zum ersten Mal was sagt. Ist das so? Ich weiß es gar nicht. Im Buch ist es auf jeden Fall so, dann zum ersten Mal, weil
weiß ich auch nicht.
Wenden sie sich nämlich gegen Draco. Er sagt, ey, du hast uns gar nichts mehr zu sagen. Du hast doch total versagt und merkst so, Dracos.
Ich glaube, die Feuer auf dem Schulhof und so.
Okay. Okay.
Pöbeln die schon mal rum vorher?
Ja, aber nicht, ja echt, den Draco auch an.
Ach so.
Aber im Room of Requirement pöbeln die doch auch nicht gegen Draco, die sind doch.
Gut, das
war nee, ja doch so ein bisschen, also sie werfen sich so Blicke zu, als er so zögert und sind dann auch so oberaggressiv zu ihm. Jetzt mach doch endlich, wie sie eigentlich nicht wären, wenn das quasi ihr anerkannter Anführer wäre.
Genau.
Und aber ganz kurz, man muss auch mal sagen, in puncto Schmuckdesign, dieses Diadem sieht so ein bisschen aus wie so ein Wehrmachtsdiadem. Da ist so ein Adler, der so zur Seite guckt und da sind dann so die Steine drauf und so. Das ist so Prinzessin mit Doppel-S.
Was irgendwie. Man damals so auf dem Schlachtfeld getragen hat.
Ja. Klassische Ausgeh-Diadem. Sterbe-Diadem.
Und ja, gut, also. Da ist dann wieder so eine harte Szene, wo ich glaube, Crabbe oder Goyle, also einer von beiden, der dann so einfach knallhart verbrennt. Der dann so da runterfällt.
Ja,
und
wusch, stimmt.
Und ist auch wieder, Freunde, also so völlig unerwartet, immer mal kurz diese Mega-Dinger
dazwischen. 8 Filme dabei und weg ist er.
Ja. Aber naja, so immerhin bis zum letzten Film Drehtage gehabt.
Ja.
Ja.
Aber ist nicht mehr bis zum Schluss geschafft.
Aber das fand ich auch, überraschend.
Wie alle still sind. Wir machen übrigens gerade ein Foto, falls es dir gerade passiert.
Aber da ist das halt eben auch mit dem, wo er dann das Diadem da hat, denkt, oh geil, da habe ich es. Und dann kommt, glaube ich, als Malfoy kommt, der ihm dann so in die Hand zaubert, dass er es verliert und dann so auf so einen Haufen Schrott hochwirft.
Ja.
Und dann da hochklettern muss, um das dann da noch zu holen und so. Dann kommt ja auch Hermine. Und dann geht da die große Schlacht los, weil nämlich einer von diesen beiden Helfern von Malfoy mit seinem Zauberstab Feuer zaubern kann, aber das anscheinend komplett gar nicht unter Kontrolle hat oder die ganze Zeit guckt, ist der Zauberstab kaputt und so wedelt und dabei alles anzündet.
Und den dann auch wegwirft.
Ja.
Er wirft ihn dann noch, ja scheiße, jetzt weiß ich auch nicht mehr.
Krieg
ich
den mal aus, das Ding.
Ja.
Der zündet echt einfach aus Versehen alles an. Das ist so ein bisschen.
Stimmt.
Und das ist eigentlich sehr, sehr schade.
Und er zündet nicht nur alles an, sondern er zündet auch alle möglichen Feuertieren, Löwen und eine Schlange und einen Drachen und so.
Genau. Und da wird halt einfach mal der komplette Room of Requirement niedergebrannt.
Ja, aber weißt du, was ich jetzt bräuchte vom Room of Requirement? Dass er regnet. Also, wie funktioniert er denn nun?
Stimmt. Wenn eben alles, stimmt. Also, das.
Aber ich glaube, der Room of Requirement funktioniert.
Eigentlich fand ich die Idee super.
Ich glaube,
von diesem Raum.
Aber ich glaube, der funktioniert so, dass der nur das, also die Form annimmt, wenn du eintrittst. Der nimmt nicht, der ändert sich ja nicht, während du drin bist.
Ja, aber Harry hat sich hundertprozentig nicht gewünscht, dass es ein wahnsinnig unübersichtlicher Raum ist, wo er sehr lange braucht, das Diadem zu finden.
Naja, gut, aber er hat sich den Raum gewünscht, wo das Diadem drin ist. Und der lag ja nun mal in dem Raum. Würde ich jetzt dazu beschreiben.
Klar.
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 Ja, das, dann macht es natürlich wieder Sinn.
Ja. Wenn es jetzt so sagt.
Na.
Ja, aber sie retten Draco. Und
der haut dann auch schnell ab.
Genau, so. Der ist schneller weg als der Hund bellt.
Wieselt sich da durch die Gegend und dann geht's einfach weiter.
Das fand ich ganz witzig. Voldemort regt sich mega auf, weil er jetzt auch, ich glaube, der wird ja dann noch direkt zerstört, der Horcrux. Und er merkt es und regt sich so mega auf, ärgert sich so total, weil er wieder verloren hat quasi einen Teil der Schlacht und tötet einfach jemanden.
Ja.
Einfach
ja.
so, um sich so ein bisschen abzureagieren.
Ja.
Der Todesspruch ist ja Avada Kedavra. Avada Kedavra. Und das sagen die ja nicht einfach nur so, die sagen nicht Avada Kedavra. Avada Kedavra! So ist es ja immer. Ja. Ich finde ich ganz geil. Ja. So, irgendwie Bellatrix sagt das ja auch irgendwann mal, du musst es auch meinen, wenn du so einen dieser Curses machst, ja. Das funktioniert nicht. Ja. Der klingt immer so mega fies, wenn er dem jemand entgegenbrüllt. Ja. Vielleicht immer ein bisschen also, drüber.
Ja, als würde er auch auf dem Klo sitzen.
Aber das macht Wormtongue, macht das ja auch, als der Edward umbringt. Hm. Da brüllt er den auch so ganz unangenehm. Und ich finde das eigentlich sehr passend.
Ja.
Ja.
Entschuldigen Sie, Avada,
Kedavra. Da wird man so tot gekitzelt. Nee.
Ja. Steht man einen langsamen Tod, wenn man 80 ist, irgendwann mal. Mhm. So gemütlich. Nee, ja, ist schon ein bisschen hart.
Ja.
So. Und dann, die Schlacht tobt, ist voll im Gange. Mhm. Und jetzt habe ich, glaube ich, nicht mehr so viel aufgeschrieben, ehrlich gesagt.
Ich habe jetzt, hab jetzt das Bootshaus.
Ja, genau, dann kommt das Bootshaus.
Wo Snape und Voldemort sich gegenüberstehen. Und Voldemort halt, das nimmt für mich so ein bisschen bei ihm weg von diesem krassen Ding, was er hat, dass er die Regeln nicht verstanden hat von dem Zauberstab.
Nee. Er hat die schon verstanden. Was er noch nicht geschnallt hat, also er hat die Regel verstanden, dass er, also er hat gemerkt, dass er nicht der Meister ist
des Stabes. Genau, aber er denkt, er muss die Leute umbringen, aber er muss sie nur entwaffnen.
Ja, genau, also das ist ihm ja, ich glaube, er hat einfach mehr Bock, die Leute umzubringen. Ich glaube, das ist ihm.
Aber er sagt halt, dass man den.
Weil man es tatsächlich auch irgendwie nicht weiß. Okay, also, das ist nicht so, weil dieser Stab ist eben immer dadurch weitergekommen, dass die Leute sich umgebracht haben.
Es ist ja, ich habe sowieso manchmal das Gefühl, also das unterstellt, finde ich, der Film ab und zu, dass er Snape eh nicht ganz traut.
Nee, glaube ich auch.
Also er findet den schlau und er findet, er hat auch viel für ihn getan, aber unterm Strich ist er sich nie ganz sicher, wem Snape, weil er kennt ja sicher auch die Geschichte mit ihm und Lily und so.
Also im Zweifelsfall, denke ich, ist Voldemort eher erstmal bereit, jemanden umzubringen. Also, im Zweifel,
when in doubt. Als da mit einem Mediator nochmal ranzugehen, mit einer Paartherapie.
Und das hätte er jetzt auch, hätte er sagen können, pass auf, ich muss dich nochmal kurz entwaffnen, damit mir der Stab gehört, können wir das irgendwie machen, stell dich mal dahin. Nee, komm, dann gleich tot machen. Und sicher ist sicher ja auch.
Ja, finde ich auch.
Und das
stimme
ist
ihm total zu.
Das Kapitel wird so übertitelt im Buch mit ich habe vergessen wie, mit der Fehler, the flaw in the plan oder der Fehler im Plan. Ja. Da denkt man, scheiße, oh nein, weil Dumbledore hat das alles vor seinem Tod so geplant, hat genau geplant, was passiert, wie Harry dann dazu kommt und dass dieses Ding dann so funktioniert und so. Und nein, er hat nicht bedacht, dass Voldemort jetzt drauf kommt, dass er ja gar nicht der Meister des Stabes ist. Oh nein!
Aber das war es dann nicht.
Nee, war es irgendwie, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie es war, aber genau, und der Trick ist ja, wie wir dann erfahren, wie wir später erfahren, dass Snape nie der Meister des Stabes war, weil Dumbledore entwaffnet wurde von
Draco.
Also war es ja gar kein Fehler im Plan.
Ich habe es jetzt auch ein bisschen vergessen, wie es war.
Ja, aber genau, also das war ja auch gar kein Denkfehler von Voldemort. Voldemort wusste es halt nicht. Also das Ding ist, es ist halt ein Regelverstehen-Fehler. Ja. Voldemort denkt, die Person, die den vorherigen Meister des Stabs umbringt, ist der neue Meister. Ja. Aber es ist nur der den vorherigen Meister des Stabs entwaffnet.
Ja.
Genau, also der ihn besiegt.
Genau. Also Draco hätte Meister des Stabes sein können und Dumbledore hätte weiterleben können.
Ja.
So.
Richtig.
Und weil aber später Harry Draco entwaffnet, aber nicht mit dem Elderstab, sondern mit Dracos, also da ging es nicht mal mehr, nicht mal mehr um den Elderstab, sondern überhaupt entwaffnet, ist er jetzt der Meister des Elderstabs.
Ja, also es ist schon ein bisschen nicht ganz einfach.
Absolut. Und auch nicht ganz logisch.
Nicht so, ist irgendwie, also ist
weil,
schon.
Weil ich fände es schon, also wenigstens noch logisch, okay, umbringen nicht, aber wenigstens ihm quasi mit des Elderstabes entwaffnen. Aber es ging ja nur um Hauptsache, es ist.
Normalerweise kannst du ihn mit dem Elderstab ja nicht entwaffnen.
Na, wenn du mal nicht aufpasst,
kurz. Ja, genau, so war das ja. Dumbledore war ja völlig fertig und hat das dann absichtlich sich entwaffnen lassen. Aber eigentlich geht das nicht, weil der Holunderstab einfach so richtig, richtig geil ist.
Der Holunderstab.
So.
Ich finde Holunderbuschstab auch noch gut.
Ja.
Und dann ist jetzt meine nächste Frage direkt. Snape bringt ja dann, Voldemort bringt Snape um, aber nicht mit Avada Kedavra, sondern mit erstmal ein bisschen an der Kehle rumkratzen und dann auch ohne einen Spruch übrigens und dann muss Nagiri ihn töten, aber auch nicht essen, sondern nur töten.
Das ist auch ganz schön eklig, diese Szene, weil da ist man mit der Kamera draußen bei Harry, der da so dahinter sitzt und du siehst, hörst einfach nur so, wie
der
immer so gegen diese Wand gekloppt wird. Das ist schon ganz schön eklig.
Und ich verstehe auch nicht, warum da vorher dieser kleine Throat-Slit noch nötig war.
Weiß ich auch nicht.
Unklar.
Habe ich jetzt auch gedacht, das ist so ein bisschen respektlos auch gegenüber Snape.
Aber es ist offensichtlich die Art zu sterben, dass man weint. Was ja wichtig ist, damit Harry wieder mal in unseren Drogenbecher erfahren kann, wer eigentlich Snape wirklich ist.
Ja.
Und wie unfair.
Gut gecastetes Kind, das Snape spielt. Sehr seltsam aussehendes Kind. Man weiß sofort,
wer nicht in der Clique ist.
Und hier gibt es übrigens auch wieder dieses Redeeming-Gedöns von der Schwester von nicht nur von Snape, sondern Findest von der...
Im Film auch?
Nee, im Buch dann. Wieder mal im Film nicht, also wieder eine Buchinformation. Ja. Weil im Buch stellt sich dann so raus, dass Petunia auch total gerne nach Hogwarts gegangen wäre und sogar Dumbledore geschrieben hat damals einen Brief, ob sie nicht mit ihrer Schwester mitkommen könnte. Und erst dann, als sie nicht mit durfte und total traurig war, weil die sich total gut verstanden haben, die beiden Schwestern, dass sie dann so verbittert wurde. Und das ist irgendwie, gibt dem Ganzen nochmal einen ganz anderen Spin, dass Petunia die ganze Zeit so ekelig ist. Finde ich so. So eine ganz andere Tiefe. Fand ich auch ganz schön da an der Stelle.
Das stimmt.
Also Harry nimmt diese Träne und wirft die in diesen Gedanken Traumbottich und sie guckt sich jetzt die Geschichte von Snape an.
Genau.
Und da ist natürlich, da muss auch die Frage gestattet sein, das hätte man auch einen Tacken früher machen können. Die Story hätte man ihm auch etwas früher erzählen können. Aber Dumbledore hat
ihm ja in dieser Erinnerung gesagt, er darf es ihm erst kurz vor Ende sagen, wenn Voldemort am schwächsten ist. Damit Harry nicht aus der Emotion dieser Erinnerung heraus mit diesem Wissen ihn angreift, wenn er noch nicht am schwächsten ist.
Ja.
Ich glaube auch, ich verstehe es auch nicht mehr so genau. Also das wichtig war ja, dass Harry sich auch später dann opfert und deshalb musste das irgendwie in dieser Reihenfolge.
Ja, aber Dumbledore sagt, du darfst ihm das alles erst erzählen, wenn Voldemort am schwächsten ist.
Verstehe.
Weil wir wissen quasi, wenn Harry das alles sieht, wird er sofort zu Voldemort gehen, versuchen ihn umzubringen. Deswegen muss er warten, bis er am schwächsten ist, damit, weil Harry Pubertät überhaupt nichts unter Kontrolle hat.
Ja.
Okay.
Und so weiter. Okay. Wobei es jetzt auch tatsächlich, glaube ich, der Moment nicht immer unbedingt der, wo Voldemort am schwächsten ist, sondern einfach Snapes letzter.
Ja.
Also,
da muss schon, muss man einmal nehmen, was sich anbietet. Ob ihr
wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht.
Ja. Genau. Letzte Reveal-Möglichkeit vor der Autobahn.
Und da wird quasi jetzt aber auch James Potter als Arschloch nochmal dargestellt, Dumbledore auch nochmal so ein bisschen als Arschloch, weil Snape ja sagt, so du fühlst ihn ja wie ein Schwein zur Schlachtbank und so. Du willst nur, dass er überlebt, damit er an einer bestimmten Stelle stirbt. Ja, er muss sterben, bla bla bla. Ja. Jetzt weiß ich natürlich, ob Dumbledore die ganze Zeit schon wusste, dass er ihm diesen Überlebensstein gibt und so. Aber dann sag's doch Snape, damit der dich nicht für den größten Weg setzt, weil du hast ihn jetzt bis hierhin reingeholt, dann hätte er die eine Steinsache. Ja. Ich meine, mit Steinen seid ihr eh alle am Start. So, kann man den einen ja auch noch erwähnen. Das ist wieder so ein bisschen dieses Typische, was einen immer so fertig macht, wenn man Filme analysiert, woran Filme so kranken, dass nicht einfach mal alle miteinander reden.
So, ganz am Anfang des Films. Die Kurzversion. Freunde, wir müssen mal ganz kurz auf den Tisch, wir müssen das jetzt klären.
Also. Ich habe hier stehen, Didor ist ein Wichser.
Didor?
Dumbledore.
Dumbledore.
Oh. Ja, achso, ja.
Ja. Und dann ist, glaube ich, eins der allerliebsten Settings für J.K. Rowling ist der Verbotene Wald. Da muss immer mindestens einmal im Film müssen dramatische Dinge im Verbotenen Wald passieren.
Ja, und in diesem Fall ist es Harry, der jetzt zu Voldemort geht und sich von ihm umbringen lässt, weil er gelernt hat durch diese Erinnerung, er muss sich, weil
er ist ein Horcrux,
hat er gelernt und er muss von Voldemort getötet werden, damit Voldemort sozusagen sich selber tötet.
Weil Voldemort nicht weiß, dass Harry ein Horcrux ist.
Genau. So, weil nämlich als Voldemort damals die Potters überfallen hat und Harry ein Baby war, da ist als er versucht hat, Harry zu töten, ein Stück seiner Seele in Harry gelandet.
Als er quasi selber fast draufgegangen ist.
Also ich habe das Gefühl, wenn jemand noch nie was von Harry Potter gehört hat und der hört einfach diesen Podcast von euch total gerne und ist vor so ein bisschen raus und hört sich jetzt einfach diese letzten beiden Folgen an, der muss ja denken, was ist denn das für ein absoluter Wahnsinn, wenn ich mir das jetzt so anhöre, diese Erklärung auch jetzt erst am Schluss, dann passiert, was man alles wissen muss.
Harry Potter ist äußerst erklärungsintensiv, das habe ich auch gelernt. Also,
das war doch in Buch 1 noch nicht so.
Ich bin auch vor Erschöpfung hier und da mal so ein bisschen, sind mir mal die Augen zugefallen, habe ich sofort gemerkt, ach du Scheiße, ich habe 15 Sekunden verpasst, ich komme nicht mehr rein.
Nee.
Also, wie du gesagt hast, haben ja unsere Hörer so einen tollen Satz gefunden, dass man bei Harry Potter nicht blinzeln darf, sonst hast du sofort drei Plotpoints verpasst.
Ja.
Naja, auf jeden Fall ist es dann irgendwie so, dass Harry halt da hingeht und sagt, okay, dann mach, und stellt sich vor Voldemort, und Voldemort macht sein...
Ganz kurz, bevor er zu Voldemort geht, ja, trifft er noch seine ganzen Geisterkumpis.
Achso, ja, stimmt.
Im Wald, seine ja, Eltern, ja, und Sirius, ja, und Remus. Ja. Da finde ich, hätte Snape noch gut stehen können.
Ja.
Kommt so angelaufen.
War noch, ja, war noch nicht lange noch Geist.
Nee, aber das ist so ein bisschen, wisst ihr, wie bei Star Wars, wo dann plötzlich, ja, Anakin da steht und so.
Ja, ja.
Niemand will drüber reden. Und nach diesem Geistergespräch, er sieht uns nicht, weil wir sind nicht wirklich da, sondern in deinem Herzen, aka du bist komplett verrückt geworden und wirst demnächst eingewiesen.
Wenn du nicht zufällig voll getötet wirst.
Genau. Und er lässt am Ende dieses Gesprächs, die Kamera geht da sogar extra drauf, den Stein des Auferstehens in die Wiese fallen, ja, und geht rüber zu Voldemort.
Ja.
Was ist das, der Trick? So muss man den anwenden oder was?
Naja,
er lernt. Aber ist nicht die Idee des Steins des Auferstehens, dass die anderen auferstehen, nicht man selbst? So geht es nicht darum, dass die, ja, die Toten wieder auferstehen lassen,
naja,
kann?
Naja, wenn du alle drei Sachen hast, den Stab, ja, den Stein und den
Umhang,
Mantel, dann bist du der Meister des Todes.
Ja. Ja, ja, aber ich glaube, die Kraft des Steins der Auferstehung ist das, weil das macht der, ist doch in dem Märchen, der eine Bruder lässt doch seine tote Frau wieder auferstehen.
Ja.
Darum geht's bei dem, nein, Stein, glaube ich.
Scheinbar irgendwie stehen die nicht richtig auf, sondern man kann nur wieder mit ihnen sprechen.
Ja, ja. Nee, aber nicht, also weil.
Aber glaub, dann wusste er ja alles, was er wissen muss. Dann braucht er
den
Stein.
Nee, aber er legt den Stein, also er lässt den Stein. Ach so.
Ich glaube, worauf du hinaus jetzt ist, dass er den ja eigentlich hätte mitnehmen können, ja, um dann wieder aufzuerstehen, genau, wenn Voldemort ihn getötet hätte.
Halt der Gag.
Aber es geht nicht darum, selber wieder aufzuerstehen, sondern dass deine Liebsten wieder auferstehen, ja, durch den Stein.
Ja, ja, aber ich dachte, er hat den Stein genau dafür, deswegen war Dumbledore auch damit fein, dass er stirbt, weil er weiß, er gibt ihm ja den Stein, der ist ja im Schnatz. Und ja, dass, wenn er dann stirbt, der Horcrux in ihm, also der kleine, das, ja, der kleine Hühnchen, das rohe Hühnchen Voldemort,
ja. Ja.
Stirbt. Und dann, wenn er aber dank des Steins wieder aufersteht, ist der Horcrux nicht mehr und
Voldemort. Aber er kann sich nicht selber mit dem Stein wieder auferstehen lassen.
Aber warum hat er den Stein dann?
Um nochmal seine Family alle zu sehen.
Aber die sind ja auch nicht wieder auferstanden.
Und die sagen ihm dann, jetzt aber mal los.
Doch, ja, aber weil als Geister hat er sie schon vorher gesehen. Als Geister waren sie auch schon auf dem Friedhof, am Tom-Riddle-Grabstein da und so. Als Geister kommen die ab und zu, wenn sie Bock haben. Auch, dass die Mutter sagt, wir sind immer bei dir, wo, okay, ich so denke, okay.
Wir hören nicht mit dem Podcast auf, bis wir das geklärt haben.
Also, ich habe das so verstanden, dass das jetzt dafür war, um einmal nochmal alle so zu versammeln, und deswegen brauchte er den Stein auch nicht mehr, deswegen hat er ihn dann fallen lassen, weil er hat es ja jetzt gesehen, jetzt ist gut und jetzt mache ich hier den Sack zu.
Ja, ich habe das, dachte ich, also jetzt finde ich das auch gerade alles total seltsam, aber auf jeden Fall, er hat ja diese Geste, dass er diese Dinge alle so gehen lässt.
Okay.
So dieses, und das ist ja so dieses, der wahre Held will das gar nicht.
Also wie gesagt, weil in dem Märchen ging es bei dem Stein der Aufstehung darum,
ich verstehe es nicht,
dass du jemand anders auferstehen lässt.
Aber nicht, es ist niemand auferstanden.
Nee,
ja, da ist dann vielleicht,
das ist, nicht da fehlt dir die Fantasie,
sondern mal Hallo sagen.
Mal Hallo. So, okay. Aber jetzt kommt ja, also.
So, dann lässt er sich von Voldemort erschießen.
Genau.
Ja.
Erschießen.
Und.
Ja. Erstarben.
Und dann ist er im Himmel.
Verholundern.
Also King's Cross.
Im Vorhimmel.
Im, ja, Vorhimmel. King's Cross, menschenleer, alles weiß. Und Gandalf kommt und sagt irgendwie.
Und das kleine Voldemort-Hühnchen liegt rum.
Stimmt, das kleine Voldemort-Hühnchen liegt im Regal.
Mhm. Ja.
Mhm. Und Gandalf kommt und sagt, da bist du ja, schön, dass du es geschafft hast. So.
Ja.
Habe ich kurz gedacht, jetzt kommt der Tod und dann müssen sie gegen ihn Schach spielen und Twister und Schiffe versenken.
Ja, und Gandalf ist im Prinzip so ein bisschen, du bist sehr mutig, guter Typ, gib mal hier King's Cross, wenn's, ja, hast du dir schön gemacht.
Auch schön, hast ein Ticket, nee,
so,
ist ja gut. Dann
jetzt, ab jetzt kannst du eigentlich machen, was du willst, kannst, ja, zurückgehen oder auch nicht.
Und dann sagt Harry, das finde ich ganz toll, sagt Harry, is this happening in my head? Is this just happening in my head?
Mhm.
Und dann sagt Gandalf, of course it's happening inside your head, Harry. Why should that mean it's not real?
Ja, das ist richtig deep.
Fand ich richtig geil. Fand ich richtig geil. Das ist auch so Hippie-Style.
Ja.
Weißt du, Inner World und so.
Absolut.
Outer World.
Es ist aber auch natürlich ein bisschen J.K. Rowlings Kommentar auf ihre eigene Schreibkunst, weil er auch die ganze Zeit sagt, Worte sind Realität oder Worte.
die Worte sind die wirkliche Magie.
Ja, Worte sind die wirkliche Magie und so. Also das ist schon so der Part, in J.K. Rowling uns nochmal sagen wollte, ist übrigens ganz geil, was ich hier geschrieben habe.
Ganz gut gemacht, ihr habt das mal gesehen oder so.
Er hatte zwei Daumen und ist die geilste.
Deswegen auch dieses mit, ist das alles in deinem Kopf und so, ist das Buch ja auch, während wir es lesen, aber sie sorgt halt dafür, dass es in unserem Kopf ist. Und
übrigens meine Eltern auf einem Jazzfestival.
Ah ja, gut, dachte
das
ich
ist so, das ist so der Self-Appreciation-Part.
Ja, ja. Ich habe das irgendwie als deepes Meaning, dass nur weil man sich Sachen vorstellt, heißt das nicht, dass, ne, also weil die Macht der Fantasie in meinem Kopf ist, heißt das nicht, dass diese Sachen nicht auch wirklich wahr und einen Wert haben und auch einen echten Wert haben. So habe ich das verstanden, aber du hast auch recht.
Ich finde Uges besser.
Besser finde ich es auch. Jetzt, aber ich kann es leider nicht mehr unsehen.
Ich weiß auch, dass wir uns gefragt haben, wo eigentlich Hagrid den ganzen Film war, weil der war am Anfang und taucht dann am Ende wieder auf.
Festgebunden.
Aber wann haben sie den denn festgenommen?
Ja, zwischendurch.
Okay.
Übrigens, noch ganz kurz, in King's Cross fällt es wieder extrem auf, weil er auch keine Brille anhat und so. Aber da ist Harrys Monobrauen-Game wieder super close am Start. Vorher hat er schön immer den Pony in der Stirn, aber jetzt da so mit so freier Stirn und ohne Brille, denkt man wieder, da muss wieder gezupft werden.
So, dann sind wir jetzt, Hagrid muss den vermeintlich toten Harry über die Brücke tragen und Voldemort und all seine Schergen hinter ihm laufen auf Hogwarts, um es final einzunehmen. Und Voldemort hält noch so eine kleine Stand-up-Rede und bietet den Leuten nochmal an, zu ihm überzulaufen. Und dann, ist auch nochmal so eine unklare Draco-Situation, wo man ihm ansieht, er will eigentlich gerne auf der Seite der Schüler stehen bleiben.
Aber darf nicht.
Aber seine Mama wieder holt ihn zurück und dann umarmt ihn Ralph Fiennes, also Voldemort.
Ja.
Und da habe ich im Trivia gelesen, dass Ralph Fiennes es spontan entschieden hat und dass der Draco-Darsteller ganz steif stehen geblieben ist, weil er nicht wusste, was er machen soll, weil es überhaupt nicht abgesprochen war. Und es sah aber eben so passend aus für die Szene, dass er es dann drin gelassen hat.
Voldemort, die plötzlich kann sagen, dass er den Kopf abbeißt. Jetzt.
So awkward Umarmung.
Genau.
So, ist sowieso.
Oh no, the Dark Lord hugged me.
Diese High Five Fails.
Ja, oder auch so, oder so ein bisschen auch den anderen zeigen. Guck mal, wenn ihr rüberkommt, dann habe ich euch genauso lieb, wie ich Draco lieb habe. Und dann kommt ja, macht ja Neville, I love Neville, einen Schritt nach vorne. Und Voldemort denkt kurz, gucke. Der Erste, der zu mir rüberkommt. Ich hätte Besseres erwartet, aber wir finden einen Platz für dich.
Finde ich auch ein bisschen dreist, weil Neville kommt auch aus einer alten Magierfamilie, ne, die Longbottoms. Ja. Und eigentlich genau das, wo Voldemort eigentlich drauf steht.
Ja.
Und ich meine, das ist jetzt nicht mehr der Neville von früher, das ist schon auch ein gut aussehender junger Mann.
Also wenn er da jetzt irgendwie auf seine Zähne anspielt, ist es nicht okay.
Nee. Guck mal seine eigene Zähne an, Voldemort.
Und dann hält Neville eine sehr schöne Rede, eine tolle Entwicklung, die Neville über die 8 Bücher gemacht hat. Hm. Über die 8 Filme. Und dann springt Harry in Hagrids Armen auf und dann geht
Dann wird einmal nur noch geprügelt und so. Genau. Und ich habe dann gelernt, teilweise braucht man auch keine Zaubersprüche, sondern dann sind diese Stäbe auch ganz schnell mal sowas Ähnliches wie Laserschwerter. Man brüllt einfach so, und dann kommt vorne die Energie drauf, trifft sich in der Mitte und dann wer am längsten beide Dolsten drückt, so, der schiebt den anderen zurück. Das ist ein bisschen wie Tauziehen, nur andersrum.
Ist auch schön, wie Maria das dann kurz beschrieben hat bei dem Kampf von Voldemort gegen Harry, dass Voldemort Harry einen kurzen Bitch-Slap gibt.
Ja, die kämpfen dann aber und machen natürlich viel so mit Zaubern, aber irgendwann geht Voldemort einfach so und knallt ihm auf seine. jetzt ist es persönlich.
Genau. Jetzt reicht's auch.
Reiß dich mal zusammen.
Aber was ja plötzlich kann auch dann sein Gewand ihn würgen und so. Alles Sachen, mit denen du hier einiges schon viel früher hättest entscheiden können.
Dann hätte er viel länger mit arbeiten können.
Zauber haben sie nicht.
Genau, dann wird gegen die Schlange gekämpft. Und dann gibt es auch noch mal hier, Mama Weasley hat auch noch mal so eine Genugtuung, indem sie Bellatrix Lestrange
einfach mal in 1000 Stücke zerkloppt.
Auch ein ganz neuer Move, den wir noch nicht kannten. Bevor das passiert ist übrigens, das hat mich auch super getroffen, dass einer von den Zwillingen gestorben ist.
Ach so, stimmt. Man sieht ja noch, wo die ganzen
Fred Toten oder liegen. George, ich weiß gar nicht
genau. Ja, Remus und Tongs liegen da auch. Und
das hat mich richtig getroffen. Ja. Also, das fand ich auch hart, dass sie echt einen von den Zwillingen, wenigstens kurz Percy. Ende, ne?
Ja,
der stimmt. Für uns als Zuschauer, weiß nicht, ob es in Büchern ist, aber keine große Rolle, außer dass er ab und zu da steht.
Ist der eigentlich da gewesen, Percy?
Ja, also im letzten Teil hat man ihn gesehen.
Echt?
Mhm. Der steht dann halt mit dem, ich weiß eben nicht, gerade jetzt nicht, wer überlebt hat, George oder Fred, mit dem steht er da zum Schluss.
Ja, weiß wahrscheinlich keiner und ich würde es der Mutter auch nicht sagen, das ist einfach auch fair, damit sie...
Ja, ne? Damit aber sie, aber für immer, es ist so Schrödingers Katze des Zwillings.
Ja, ja, Schrödingers. Was ich aber ganz gut fand bei ihrem Kampf gegen Bellatrix ist, dass sie ihr irgendwie so das, sie hat ihr, bevor sie hat zerfetzt, hat sie ihr das Korsett so zugezaubert, ja, dass ja ihr so die Luft abgeschnürt das, war und ja, so. Ja, das war irgendwie ganz clever.
Nicht meine Tochter, du Schlampe.
Ja. So ein bisschen okay, ja, cooler Spruch.
Ist doch super.
Ja.
Und dann genau, und dann geht so ein bisschen auch wieder, dann geht halt wieder das Gekämpfe los und dann ist am Ende auf Neville der große Held und zerschlägt im letzten Moment, schlägt dann Nagini mit dem Gryffindor-Schwert den Kopf ab.
Ja.
Und rettet damit Ron und Hermine. Und in dem Moment wird natürlich dadurch auch Voldemort super geschwächt.
Und das war der letzte Horcrux, der noch zerstört werden musste.
Genau. Und jetzt ist es quasi, Voldemort ist nur noch Voldemort. Mit einem Stab, dessen Meister er nie war. Und Harry kriegt dann nochmal so einen Schub und dann geht's auch schnell.
Ja, da sind wir unsicher.
Da sind wir unsicher.
Weil ich glaube, dass Voldemort, der stirbt ja, denn der ist ja, okay, löst sich ja dann auch so auf. Ich glaube, er löst sich auf, weil der letzte Horcrux zerstört wurde.
Ich glaube ich auch.
Maria glaubt, er wird durch den Strahl von Harrys Zauberstab.
Also ich glaube, dass das Zerstören des letzten Horcruxes ihm sehr viel Kraft geraubt hat und er quasi nur noch in Anführungsstrichen er ist. Und deswegen jetzt Harrys Macht reicht, um ihn umzubringen.
Ich glaube, ich sehe das, glaube ich, eher so wie Nils, weil...
Also das heißt, theoretisch hätte Harry gar nichts mehr machen müssen, der wäre jetzt sowieso zu Staub zerfallen.
Ja, ich glaube schon. Ah, ja. Ja, weil, also
es war nur so ein Delay quasi. Nee,
seine Seele ist schon so, der wäre ja eigentlich tot gewesen die ganze Zeit. Der lebt ja eigentlich nur so on borrowed time und er kann eigentlich nur leben, weil es diese Horcruxe noch gibt.
Okay, also er hat quasi in sich selber keinen...
Hätte ich jetzt gesagt, so, als Teil seine Seele wieder komplett war, das ist dann ja das, was passiert, da ist eigentlich der Körper, kann das gar nicht mehr halten und so. Das ist dann einfach alles Asche. Und
aber es ist tatsächlich unklar in dieser Finalszene, woran es jetzt so wirklich genau liegt. Also weil
dann ist es sozusagen einfach nur ein Sterbedelay.
Ja.
Weil kurz, wenn Nagini tot ist, gibt es ja noch mal kurz einen Standoff. Also sie machen ja noch weiter.
Ja, aber nur kurz. Also es ist wirklich nur okay, so, gut, dass man sagt, das muss jetzt noch bis da ankommen.
Verstehe. Na klar, ich meine, Schall ist ja auch... Also langsamer als Licht.
Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich dafür, dass ich jetzt irgendwie 8 Filme darauf gewartet habe, dass der Typ gekillt wird, war der Kill irgendwie so ein bisschen läppsch. Also das hätte man schon ein bisschen
fetter inszenieren können. Habe ich erst auch gedacht und dann aber irgendwie auch wieder nicht mehr. Weil ich fand, das alles war so super bombastisch, dass es dann diesen Moment gab, der vergleichsweise so ruhig war und er sich dann einfach auflöst, fand ich eigentlich toll.
Also hat mich gar nicht befriedigt, so sehr, wie ich den jetzt hassen gelernt habe und daraufhin trainiert wurde, den zu hassen. Den da einfach so fand ich irgendwie läppsch.
Was ich übrigens auch noch cool fand, ist, dass kurz vorher die Malfoys gesagt haben, nope, wir sind raus.
Das ist diese Szene, wo ich immer so an Elrond dachte, wo er dann so leise über diese Brücke so guckt, in die Kamera so ganz nah und geht dann, rennt dann so weg.
Stimmt,
und,
stimmt. Ja.
Nee, aber ich glaube, das war nachher alles so ein Bombast und Gewusel. Ich weiß nicht, ob sie sich da so einen riesen Gefallen mitgetan haben mit diesem Herr der Ringe-Look.
Wahrscheinlich nicht.
Ich glaube, das stimmt schon, was du sagst. Also da war das für mich, diese Bücher haben sehr viele super emotionale Momente gehabt, also wo Dobby stirbt, wo Dumbledore stirbt und so ganz viele Sachen. Und das war jetzt vielleicht gar nicht unbedingt einer davon.
Ja.
Weil du da so überladen wirst mit dem ganzen Krams, der da in den letzten 20 Minuten passiert ist.
Ja.
Das stimmt wohl, ja.
Und dann ist alles vorbei und dann wird eingeblendet.
Genau.
Nee, noch nicht. Erstmal sind sie noch auf der Brücke und er zerbricht den Elderstab, weil er findet so viel Macht. Harry ist ja jetzt der rechtmäßige Besitzer sozusagen und findet, so viel Macht sollte niemand haben. Das fand ich super. Und wie sie dann da zu dritt auf der Brücke stehen, das wäre der perfekte Endsituation.
Das stimmt.
Total. Weil auch da, ich glaube, das kann auch ruhig noch ein bisschen nachklingen, dieses Voldemort-Ding. Aber du bist sofort irgendwie 19 Jahre später und
Ja, und dann ist es wirklich auch so ein bisschen dieses, dass man so ein bisschen cringed, wenn so super junge Menschen auf alte Menschen getrimmt werden und dann auch die Kinder. Und wir wollten jetzt auch gar nicht sehen, dass Ron einen Bierbauch hat und alle Sex hatten. Also so ein bisschen. Genau so.
Das ist, ich glaube, da hat dieses bei ihr diesen Sack zumachen, das hat sich einmal überdreht. Da war sie einmal, da hätte sie einmal vielleicht nochmal eine Nacht drüber schlafen sollen.
Ist das denn in den Büchern auch so?
Ja, in den Büchern, ist also das war das Allerfurchtbarste.
Ach, in den Büchern steht auch dann 19 Jahre später.
Bis dann so, dann ist das so, 19 Jahre später, hä? Und da haben sich auch alle ziemlich drüber aufgeregt.
Also weil ich finde nämlich, und das ist glaube ich das, was ich fand, ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn die dann auf Eier geschminkt sind oder so, meinetwegen, lass es, ne, sei es wie es ist irgendwie, mach meinetwegen eine Vorblende, was auch immer das für eine Blende ist, sei es drum. Aber was ich so doof fand ist, die ganze Handlung, ne, diese 8 Teile oder 7 Bücher, die handelt davon, dass Menschen halt, die Menschen sind komisch, ne, Menschen sind unberechenbar, Beziehungen sind fragil, wir sind irgendwie, Menschen sterben, Menschen leben, wir können es nicht voraussehen, wir können nicht den anderen irgendwie ändern, man muss die Leute nehmen, wie sie sind, es gibt auch Probleme, es ist nicht immer alles glatt, bla 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 bla.
Okay, wir haben's.
So. Und jetzt sind die aber nach 19 Jahren sind die gleichen Teenager-Paare immer noch glücklich verheiratet und lieben sich noch immer und sind noch so voll, hä?
Was
für ein Quatsch?
Bin ich total bei dir.
Gerade Hermine und Ron.
Ja. Bin ich total bei dir. Das ist so, das hätte echt nicht, ich habe das für mich dann in meinem Kopf auch immer so weggedacht, dass es dann einfach irgendwie nicht passiert, dieses Ende. Weil also weder will ich sehen, dieses super schlecht geschminkte, und ich finde, also die kommen alle nicht so richtig gut back. Am schlimmsten finde ich Ginny, diese Frisur, die sie hat, so, also gefällt mir, also ganz merkwürdig, und diese komische Ader, diese Harry, die sehen ja total krank aus. Was ist denn mit denen los?
Ja, ja, die sehen alle aus, habe ich auch gesagt. Also, die sind ja quasi sogar noch jünger als wir jetzt und sehen aber alle aus, als hätten sie gerade wirklich, also, wir haben leider alle so Schlaflosigkeitskrankheit und so blutunterlaufene Augen und so dunkle Ränder.
Ja, und ich sag dir auch, nach 19 Jahren sind Harry und Ginny auf gar keinen Fall noch zusammen. Auf gar keinen Fall.
Doch, Harry und Ginny glaube ich schon. Nee. Ich glaube aber Ron und Hermine.
Ginny verliebt sich in irgendeinen Rockstar von so einer Band, den Sänger von der Rockband oder so, und geht sofort mit dem auf Tour und haut ab und so.
Ja, glaube ich auch.
Die sind auf gar keinen Fall mehr zusammen.
Also an der Stelle kann ich, jetzt aber vielleicht sagen, und das ist auch kein Spoiler, weil man kann es ja auch lesen, dass das Theaterstück mit der Szene anfängt.
Ah ja.
Es fängt genau der Szene, fängt das Theaterstück an.
Ja.
Und das Theaterstück ist super cool, richtig geil inszeniert, also schön geschrieben, geil
inszeniert. Ich habe richtig Angst, dass er jetzt was sagt, was ich als Spoiler empfinde. Nee,
ich sag gar nichts. Ich sage jetzt nur, ich rede nur über die Qualität dessen. Und das macht also total Sinn. Es macht alles Sinn, und es ist nochmal irgendwie eine schöne Addition zu dem Ding. Es ist ein bisschen Fanservice, es ist erzählt, es ist ein bisschen cool weiter. Das ist echt, ich war schon ein bisschen geflasht, und es war auch sehr schön. So, das ist noch so ein schöner, ein Epilog kannst du es nicht nennen. Die nennen es ja selber irgendwie die 8. Story oder so, nennen sie es, glaube ich. Das ist einfach nochmal das Ding gut nochmal zu Ende gedacht.
Ja,
so, muss man echt sagen. Also besser dieses Theaterstück noch mal im Kopf zu haben, als nur diese Fußball-Szene.
Ja, ich habe dann auch so ein bisschen gelesen, ich weiß, man ist ja dann auch so drin, und habe dann gelesen, es ist wahrscheinlich dann aus den Büchern die Info, dass so Draco Malfoy irgendwie seine Kinder jetzt auch so erzieht, als erster der Malfoy-Familie, dass irgendwie mit Muggeln Beziehungen eingehen auch okay sind und dass alle gleichberechtigt sind und so, und seine Familie ihn deswegen so ein bisschen ausgestoßen hat und so.
Da werde ich jetzt nichts zu sagen, weil...
Klar.
Klar, weil du einen Vertrag unterschrieben hast, dass du das nicht darfst.
Das wäre ja ein Gespräule dann.
Naja, genau. Dann sind wir am Ende.
Ich habe es geschafft.
Habe ich erwähnt, dass ich den Hogwarts Express angeleckt habe?
Ich bin in Orlando ja auch mit der Orlando-Version gefahren.
Ja, aber ich habe ihn angeleckt.
Ja, ich weiß, das hast du letztes Mal schon gesagt. Ja,
das habe ich doch gerade gefragt, ob ich das letzte Mal, dann erzähle ich es eben nicht nochmal.
Nee, ich glaube, du hast es nur mir erzählt, also nicht on air.
Ach so, okay. Ja, ich habe ihn angeleckt. Okay. Hatte danach direkt, also...
Keinen Zungenkuss heute für dich, Uke.
Hatte direkt danach irgendwie eine leichte Entzündung auf der Zunge.
Das war bestimmt irgendwie irgend so eine von diesen Fröschen, von den Schokofröschen.
Ja, genau, die da lang gekrabbelt sind.
Nils.
Ja.
Wie hat es dir gefallen? Also insgesamt, weil du bist ja rangegangen mit Harry Potter.
Echt? Bist du da so rangegangen?
Ja. Naja.
Das war so ein bisschen die Prämisse.
Ich bin nicht so ein riesen Fantasy-Gucker.
Aber das ist ja auch nicht Fantasy eigentlich.
Nee, stimmt, das ist absolut real. Satire.
Nee, okay, das, aber,
Sozialdrama.
Ja, gut, okay.
Es sind Drachen drin, es ist schon Fantasy, okay.
Es ist, ja, aber ja, okay. Aber diese Bücher habe ich nie als Fantasy, also diesem Genre zugehörig empfunden, sondern das sind Kinderbücher gewesen, die dann so langsam...
Aber das schließt sich doch nicht aus. Also für mich ist Harry Potter pure Fantasy.
Nee, aber Fantasy ist mit Zauberern,
Zauberer, Drachen,
Hexen. Ja, aber Geistern. Fantasy taucht auch mal ein Riese auf oder
keine
Kobold.
Orks. Es gab keine Orks, sorry. Es ist aber nicht Fantasy.
Das stimmt.
Nee, aber das war so Kinder...
Fair enough.
So kindermächtig irgendwie so, und Ich bin ein Riesenfan von. Achso, du hast ja mit Nils geredet.
Nö, ich will es auch von dir wissen. Ich will es von euch beiden wissen.
Ich bin ja ein ziemlicher Fan von J.K. Rowling und ich finde einfach total toll, wie die schreibt und ich finde die Sachen, die sie macht, cool. Ich habe dann ihr nächstes Buch gelesen, Casual Vacancy. Das ist ja so real, das ist eine reale
Ein Krimi, glaube ich, ne?
So nee, das ist kein Krimi. Das ist einfach so eine Geschichte von so einem Dorf, wo so Sachen passieren.
Ja.
Und das endet so ein bisschen im Nichts, aber die schreibt einfach so gut. Also ich könnte einfach auch alles lesen, was die schreibt.
Ja.
Und dann hat sie unter so einem anderen Namen, Robert Galbraith, hat sie eine Krimiserie geschrieben tatsächlich, die Cormoran Strike Serie. Vier Bücher gibt es, glaube ich.
Ja.
Und ich lese keine Krimis und ich finde auch die Dinger mega geil.
Ja.
Und es geht eigentlich nur um so einen Privatdetektiv und seine Assistentin. Und die Fälle finde ich auch eher irrelevant.
Ja.
Und da ist es genauso faszinierend. Die sind jetzt auch verfilmt worden von der BBC. Und also gutes Casting. Ja. Der Typ sieht genauso aus, wie ich mir vorgestellt habe. Seine Assistentin sieht genauso aus. Und es ist völlig banal.
Mhm.
Und ähnlich, wie ich das bei den Harry Potter Filmen empfunden habe. Weil sobald du die Art und Weise, wie sie schreibt oder spricht, rausnimmst, fehlt dem Ganzen irgendwie was. Es ist ganz merkwürdig. So diese eine gewisse Leichtigkeit oder was auch immer das ist. So wie sie die Sätze und Zusammenhänge zusammenbricht und bringt. Und das ist genau das, was ich bei dem Harry Potter Film eben auch so empfunden habe. Also die Bücher sind, würde ich meinen Kindern vorlesen, ich finde die richtig, richtig toll. Und das ist vielleicht auch nicht alles hundertprozentig, aber das finde ich auch, ist ein gutes Bestandteil eines guten Werkes, das nicht alles hundertprozentig ist, aber das meiste.
Ja.
Und Filme eben ist auch okay.
Also ein bisschen wie bei der Bibel.
Ja, da sind die Filme ja echt, die kommen auch echt nicht ans Original ran. Das stimmt.
Da sind mir die Liebesszenen auch immer komisch.
Ja.
Ich finde übrigens die Liebesszenen toll. Ich finde es toll, dass Harry und Ginny und Hermine und Ron, und ich finde, die passen auch alles super zusammen. Ich fand auch gut, dass er nicht mit der, wie ist sie, Cho Chang.
Cho Chang.
Ich fand das viel schöner mit Ginny und diesem.
Wisst ihr was? Wir haben ja gar nicht auf die Uhr geguckt. Es sind ja nur noch 30 Sekunden bis 12 Uhr. Oh nein, komm, schnell. Nils, komm, wir trinken noch einen. Stoppst du mal bitte?
Ich stoppe sowas von.
Oh, jetzt sind es, glaube ich, nur noch 25 Sekunden.
Absolut, richtig.
Stoppst du?
Ich stoppe.
Oh Gott, 2019.
Ja, das wird das Hammerjahr.
Oh Gott, das also, wow. Schnell.
12, 11,
10,
ich nehm die Schokobanane.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hey!
Prost, hey! Neues
Jahr! Hey! Prost,
Neues Jahr!
Obliviate. Das ist viel da drin, ne? Das ist eigentlich gar nicht so drin. Für einen Kippen gedacht, glaube ich.
Es schmeckt aber echt auch nach Schokobanane.
Also, es schmeckt auch tatsächlich ein bisschen nach Mannerwaffeln.
Lecker. Mein Wasser schmeckt tatsächlich auch ein bisschen nach.
Ja, so. Gut.
So, ihr Lieben.
Wir wünschen euch ein tolles 2019.
Wir melden uns bald wieder mit diversen Dingen, die wir noch besprechen müssen, bevor wir in die Pause gehen.
Ja.
Und vielen, vielen Dank an Uke, dass du, genau wie Frieda, dir die außergewöhnliche Aufgabe aufgenommen hast, 2 Folgen.
Frieda möchte ich auch mal kennenlernen, ne? Die hältst du mir immer vor.
Ja, die verstecke ich von dir. Und zwar in Cuxhaven, an einem Ort.
Ja, da, wo man nie hinkommt. Ja. Das ist schon sehr.
Hey, du sprichst hier mit der silbernen Stimme von Cuxhaven.
Ach ja, die Story können wir als kleines Neujahrsschmankerl noch mitgeben. Wir waren letztens in Cuxhaven, haben Frieda und ihren Mann besucht, die ja da wohnen.
Ja.
Und sind spontan in eine Lokalität namens Paulanerkeller gefahren.
Die einzige Disco, richtig? Die einzige Disco.
So und kamen da rein nur ältere Leute. Ja. Als wir ankamen, relativ leer, unangenehm kühles Licht. Mhm. Haben uns trotzdem hingesetzt.
Viel Schlager.
Ja, viel Schlager. Und ein DJ, der die ganze Zeit so Ansagen gemacht hat, wo er immer so jedes dritte Wort die Musik so ganz kurz hochgedreht hat. Das ist so, um so ein bisschen
Drive. Ja, wusste aber, wie es geht.
Genau.
Stimmung nie ab.
Und dann haben wir festgestellt, dass da an dem Abend die goldene Stimme 2018 Cuxhaven vergeben wurde. Und Nils hat dann den Satz gelesen, dass man sich noch eintragen kann für den Wettbewerb, was er gemacht hat.
Das war das Finale.
Genau. Und dann hat er am Ende Platz 2 gemacht und ist jetzt die silberne Stimme von Cuxhaven.
Ach du, ich dachte Maria.
Nee. Es war das Finale und dann bin ich zum Hingang und gesagt, so, also ihr kann ich auch noch mitmachen. Und dann hat der DJ gesagt, mir sind heute 7 Leute abgesprungen.
Aber was musste man dann, ging es darum, dass man...
3 Lieder musste man singen.
Ach, man musste singen.
Gegen andere.
Ja.
Drei es gab Songs.
Quasi 3 Runden und man durfte sich aber jeweils den Song selber aussuchen.
Genau. Das ist ja schon mal gut.
Und also dann, Karaoke.
Ach, Karaoke.
Genau. Ja. Und dann musste
man, ich dachte, das hätte was mit Podcasten zu tun oder wäre es irgendwie von der Stadt Cuxhaven für Podcast ausgezeichnet worden. Hallo, aber bin, so ist auch gut.
Ich bin die silberne Stimme von Cuxhaven.
Ja.
Ich wäre fast Erster geworden. Aber mein
Wir glauben ja, dass sie es nicht über sich bringen konnten, einen Nicht-Cuxhavener zu wählen. Ja.
Das glaube ich auch.
Aber es gab angeblich nur einen Punkt dazwischen.
Ich habe 3 sehr gute, sehr starke Stücke performt. Ich habe Back for Good gesungen. Ich habe The Lady is a Tramp gesungen. Das hat mich, glaube ich, Punkte gekostet, obwohl ich das liebe. Den alten Sinatra-Klassiker, den aber dann in Cuxhaven nicht so viele kannten. Und dann noch, oder vielleicht hat mir das auch das Genick gebrochen. Als Drittes habe ich mich nämlich dann für das Lied Frankreich von den Blackfoes entschieden.
Man sieht vielleicht sehr, schon sehr an der Performance, an den Fotos, dass Nils alles gegeben hat.
Es ist sehr gut, sehr gute Haltung.
Ja.
Hättest vielleicht Cuxhaven meine Liebe singen müssen.
Vielleicht.
Cuxhaven meine Liebe.
Aber ich bin auch zufrieden mit diesem sehr, sehr guten 2. Platz.
Ja gut, das finde ich, es ist ja erstaunlich, was hier alles passiert.
Ja.
Gut.
In diesem Sinne, also mir hat es Spaß gemacht. Ich fand die auch gut, die Filme, aber ich merke auch, dass ich die, um nur noch kurz mein Fazit zu dem Film abzugeben, ich finde das alles einen Tacken zu vollgestopft. Ich habe so das Gefühl, wenn ich die jetzt auch so eng alle hintereinander geguckt habe, dass ich irgendwie kaum Zeit zum Atmen habe, weil da so viel drin erzählt werden muss und so viel drin steckt, dass der so ein super hohes Pacing hat. Und das ist, glaube ich, vielleicht bin ich auch einfach alt.
Also lesen wir jetzt beide die Bücher?
Also du liest sie doch schon gerade.
Aber du auch?
Ich glaube, du hast völlig recht. So, das ist eben auch ein bisschen zu viel. Hättest du auch eine Netflix-Serie draus machen können wahrscheinlich. Ja. So, das ist, also gerade in den ersten beiden Teilen merkt man es ja total. Und jetzt tatsächlich fällt es mir auch auf, wie viel eigentlich am Schluss so ist. Und
aber sind auf jeden Fall schön gemacht, schön besetzt, schön gemacht. Viel Liebe zum Detail.
Ich liebe Daniel Radcliffe auch so sehr.
Und Maria liebt Daniel Radcliffe und dann hat das schon alle Berechtigung. Deswegen danke, dass du mir die gezeigt hast. Und wir also beide gucken.
Ich kann auf jeden Fall an dieser Stelle empfehlen, dieser Park da, diese Studiotour da im Norden von London.
Ja.
Bist du irgendwie 3-4 Stunden drin, kannst Butterbier trinken, die haben die ganzen Sets da stehen. Also wirklich, steht da einfach alles rum. Das ist das Originalding. Die haben sich echt gedacht, wir können jetzt hier ein paar andere Filme in dem Studio machen oder wir lassen einfach alles drin stehen und dann kommen 4.000 Leute pro Tag da rein und zahlen 40 Pfund. Hat sich, glaube ich, ausgezahlt.
Ja.
Wie ich. Das ist echt eine, also fand ich nochmal, also wie ich cool, das Theaterstück ist super. Und dieser Film, wo Daniel Radcliffe Dan Houser spielt oder Sam Houser und die Geschichte von GTA erzählt, ist auch eigentlich nicht so gut. Das muss ich drüber nachdenken, aber interessant.
Ich habe mal Sam Houser interviewt, 2 Stunden lang.
Was?
Das muss zu GTA 3 gewesen sein. Das war im gleichen Jahr, als auch State of Emergency bei Rockstar rauskam.
Wie, wo, was, echt?
Da war ich mit dem DSF auf der E3. Und
fürs DSF?
Ja, für Stoke damals. Auf der E3 und dann saß ich da auf dem Rockstar-Stand mit ihm. Das hat irgendwie geheißen 10-Minuten-Interview und wir haben uns dann so gut verstanden, dass wir über eine Stunde gequatscht haben.
Nee.
Und ich glaube, das Rohmaterial hat überhaupt niemand mehr. Das ist wahrscheinlich auch schon weg und gelöscht und so. Und das war damals nur ein 5-Minuten-Beitrag und der war, glaube ich, 1 Minute reingeschnitten das oder so. Das war ein extrem gutes Interview.
Niemand interviewt cool. den. Der gibt alle 10 Jahre mal eins.
Ja, ich habe mich extrem gut mit dem verstanden. Das war echt
aber
super.
DSF hat es ja. Die brauchen da nur 3 Minuten draus machen.
Das war echt ein cooler Dude.
Richtig so. Gut genannt. Ja. Sieht er aus wie Daniel Radcliffe?
Guck mal, nee. Ich habe auch Butterbier getrunken.
Oh ja.
Das war ja hier in Dings. Guck mal, und hier ist, hier war ich auch in der Diagon Alley.
Ach, die haben sie da auch.
Und dann ist ja oben auch dieser Drachen. Ich weiß nicht, habt ihr in London auch Feuer?
Nee, der ist da nicht drauf.
In so alle Viertelstunde hört man ihn auch knurren. Ja.
Ist übrigens alles auf Marias Instagram-Account zu sehen.
Da war ich letztes Jahr, warte mal.
Warten wir, dass der Drache knurrt. Da.
Oh, da knurrt er! Da, oh! Geil.
Und da sind die alle sehr, sehr aufgeregt gewesen. Man steht dann da immer unten und wartet. Der macht das halt alle für eine Stunde irgendwie, ne?
Geil.
Ist auch sehr voll.
Ah, geil.
Aber die haben auch komplett die Diagon Alley. Hier ist auch
Weezy's.
Genau, und dann gibt es in den Läden auch wirklich nur das, was es im Film in den Läden gibt. Ja, also in dem, bei Ollivanders gibt es dann nur so Zauberstäbe und cool. Und da, guck mal, da bin ich auch mit dem Hogwarts, kann man dann fahren. So.
Das ist ja sogar auch, sieht auch sogar, ja, cool.
Also die haben sich da, ich meine, die Amis, die sind ja eh bekloppt alle.
Haben ja Platz.
Ja. Genau, das glaube ich jetzt für die Zuhörer gerade eine ganz besondere Schmack. Nee, ich glaube, das schneide ich einfach raus. Lass uns mal verabschieden.
Also.
Ihr Lieben.
Ihr Lieben, vielen Dank für dieses WIMAF-Jahr.
Ja.
Vielen Dank für diesen Monat Harry Potter. Und,
mal sehen, was wir nächstes Jahr machen, kurz vor Weihnachten.
Dieses Jahr
kurz vor Weihnachten. Ja, wahrscheinlich alle, vielleicht alle Herr der Ringe plus Hobbit oder so.
Ach Gott.
Oh. Ja.
Vielleicht.
Ja, drüber sprechen kann man bestimmt lustig.
Ja.
Man kann diesen geilen Zusammenschnitt von Hobbit gucken, wo einer das Ding auf alle drei Filme auf 2,5 Stunden runtergeschnitten hat.
Wir haben jetzt übrigens 18 Stunden und 20 Minuten Film geguckt.
Krass.
Also, und da sind die Abspanne schon rausgerechnet.
Ja. Ja. Uke, danke, dass du dieses Jahr dreimal, viermal bei uns warst.
Sehr gerne, es war mir eine große Freude.
War ein großer Spaß. Und komm jederzeit unbedingt wieder.
Auch ohne Podcast.
Okay. Auch ohne Podcast.
Ich möchte gerne dieses MacGyver-Spiel spielen.
Das machen wir.
Das machen wir.
Und ihr könnt uns gerne schreiben unter und eine E-Mail unter
wimaf@poolartists.de
oder auf Twitter unter @wimafwarweg.
Weil Wimaf schon weg war.
Genau. Und da schreibt ihr uns und dann freuen wir uns auf eure Meinungen und Austausch. Natürlich auch für die letzte Eulenpost nochmal unter Eulenpost 8, was ihr hier zu dieser Folge zu sagen habt. Und ja, es gibt noch eine Eulenpost und einmal Lindy und dann ist erstmal Päuschen. Aber jetzt ist erstmal frohes neues Jahr. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.
Wiedersehen macht Freude.
WIMAF?
Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude.
WIMAF?
Wiedersehen macht Freude.